Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel Ecke, Tedendo, guten Tag.
Hallöchen zusammen und auch mit dabei Timon aka Klängern am Start. Hallöchen.
Guten Tag, guten Tag. Wir sind wieder back. Herzlich willkommen.
Ja, es ist immer wieder schön, wenn Montag ist, oder Timon? Ich liebe den Montag. Es ist der beste Tag der Woche.
Ist einfach für uns nie Montag, wenn wir aufnehmen. Aber naja.
Ja, wenn andere montags wir haben genauso Montagsprobleme. Ich sag's, wie es ist.
Also, es ist schon wieder Montag. Hier ist der, ja, wir dachten,
hier ist der Flashback.
Zum Wochenstart, damit ihr wenigstens eine schöne Sache habt, dieser Podcast.
Richtig.
Und vielleicht kriegen wir es mal hin, dass er auch frühzeitig kommt, dass ihr den auf dem Weg zur Arbeit oder so hören könnt.
Boah, jetzt willst du aber wissen, wa?
Ja, wirklich.
Jetzt will ich echt wissen. Ja. Ja, hoffentlich. Aber vielleicht, dann müsst ihr einfach Spätschicht einreichen. So, dann könntest du auch den Podcast auf dem Weg zur Arbeit.
Nein, oder? Wir sorgen einfach dafür, dass der jetzt immer früher kommt. Das müssen wir ja mal geschissen kriegen. Also, so, wir sind wieder da. Wir haben tolle Sachen mit. Paar aktuelle News, über die ich mit Marcel reden wollte. Wir waren auf einem Kino-Event, auf einer Premiere. Durften einen Film vor vielen anderen gucken. Wir haben Filme geguckt, jeder für sich. Wir haben einen Film von der besten Liste, einen großen Klassiker auch.
Also, ein Knaller.
Heute ist wieder toll.
Ja, das wird wieder eine großartige Folge. Lehnt euch zurück und lauscht unseren wunderbaren kreativen Ergüssen hier heute.
Ja, ich starte einfach mal direkt.
Hau mal raus. Du hast irgendwelche News. Ich bin gespannt.
Ja, was hast du nicht irgendwelche, aber ich sammle mal immer so ein bisschen, was mich interessiert, wo ich auch deine Meinung gerne hätte. Und es hat sich ein bisschen was angesammelt, weil jetzt drei Sachen angekündigt wurden und ich mal hören wollte, was du davon hältst. Nämlich, zum einen kam ein Trailer raus zu Inside Out 2, also alles für Kopf, zweiter Teil. Hast du gesehen? Ja. Wie findest du das?
Ja, ich bin gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den ersten Teil so toll. Und der zweite Teil, der hat mich schon also unerwartet irgendwie gekriegt, muss ich sagen.
Ja, mich nämlich auch. Also ich habe den Trailer gesehen und ich fand ihn erstaunlich smart in der Lore, so, es ergibt voll Sinn, bei so einem Kind, was sich dann entwickelt und älter wird und so, da einen zweiten Teil rauszuhauen. Also, es gibt ja selten Disney-Filme mit einem zweiten Teil, aber dann irgendwie König der Löwen oder dann gibt's mal irgendwie die Incredibles. Aber bei Inside Out ergibt das Sinn, oder?
Ja, absolut. Also das halt zu den, wer den Film nicht kennt, es geht darum, es ist ein Pixar-Film und im Vordergrund stehen charakterisierte Gefühle.
Genau.
Also Freude, Trauer, Wut etc. sind halt die Figuren, um die es da im Prinzip geht, von einem kleinen Mädchen, das dann halt parallel ihr Leben lebt. Und am Ende des Films merkt man schon, okay, es geht langsam Richtung Pubertät und jetzt im Trailer wird gezeigt, dass noch mehr Gefühle in die Zentrale da einziehen. Unter anderem, ich glaube, das Einzige, was jetzt vorgestellt wurde, war
Anxiety,
also auf Deutsch, wie wir
Angst, ne?
Ja. Angstgefühle, so Unwohlsein. Richtung Pubertät. Also kennen wir irgendwie alle. Ich bin wirklich gespannt, was da so passiert. Also eine Fortsetzung, die sich lohnt. Ich glaube, das wird richtig gut.
Könnte auch ein wichtiges Thema werden. Also so Anxiety auch ein Thema, wovon viele so betroffen sind. Und wenn man da so drinsteckt, kann das sein, dass der so nochmal richtig hittet, wenn man den guckt.
Ja, und es könnte auch wieder ein Film sein, also wie bei uns mit Toy Story damals, wenn du als Kind Inside Out gesehen hast jetzt vielleicht in der Pubertät bist und dann Inside Out 2 kommt, ich weiß nicht mehr, wie weit der Abstand war, waren es auch 10 Jahre?
Irgendwann, so Inside Out 8, so ja, deine Frau ist jetzt im Altenheim gestorben und du bist jetzt alleine.
Ja, dann der ewige Kreis, dann ich glaube sogar, es gibt eine Fantheorie, dass das Mädchen irgendwas mit oben. Irgendwas hat das mit oben zu tun. Ob das Ellie von oben ist, die Frau von dem alten Herrn. Ich weiß es nicht.
Aber das passt, glaube ich, nicht in die Welt rein. Aber
Ja, also ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen, da wurden dann irgendwelche Beweise aufgelegt und weiß der Geier, was irgendwie ist das miteinander verknüpft und fragen mich jetzt auch nicht mehr, wie das war. Aber das wäre schon, abgefahren, wenn die den Kreis irgendwann schließen. Ne?
Ja, true. Ja, also wir sind beide hype, ne?
Auf jeden Fall, ich freue mich da sehr drauf.
Dann zweite Sache, die angekündigt wurde, wo auch ein Trailer kam, ist eine Real-Verfilmungsserie von Netflix zu Avatar, Herr der Elemente.
Ja.
Was hast du das gesehen? Ist das ein Ding für dich? Was sagst du dazu?
Also ich muss sagen, ich habe Avatar gesehen, nicht komplett, muss ich ehrlich gestehen. Ich glaube, die erste und zweite Staffel habe ich, glaube ich, gesehen.
Ja.
Mich hat das jetzt nie so mitgerissen wie viele andere. Ich fand das jetzt ganz gut, aber da gibt's auch wieder eine riesen Fanbase hinter. Ich habe jetzt den Trailer gesehen, aber nach Die Legende von Aang, muss ich ehrlich sagen, bin ich da eher vorsichtig mit der Vorfreude. Also, ich bin da so genauso vorsichtig wie bei One Piece damals. One Piece kam ja auch der Trailer raus und da dachte ich ja auch erst so, gefährliches Terrain. Ist natürlich jetzt total geil, haben wir ja beide dann am Ende doch gesagt, dass das großartig war, was sie da auf die Bühne gebracht haben. Aber bei Avatar warte ich einfach ab. Ich weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt.
Ja, gut. Ich gehöre nämlich zu denen, die großer Fan waren, also deutlich mehr als bei One Piece. Ich war ja beim One Piece Trailer sehr skeptisch. Der hat sich ja dann als sehr gut rausgestellt. Ja. Deshalb bin ich jetzt doch sehr optimistisch, dass sie das hinbekommen, weil es sieht vom Set-Design und so und vom Look irgendwie sehr ähnlich aus. Also vielleicht haben die da einfach ein paar Leute gefunden, die sowas doch ganz gut hinbekommen.
Der Knoten ist irgendwie geplatzt, habe ich das Gefühl.
Na, ne? Also wir wollen jetzt mal nicht zu sehr, aber wir warten noch mal.
Ich muss mal sagen, also vor ein paar Jahren, wenn man mal über Anime- und Videospielverfilmungen geredet hat, ist eigentlich selten ein gutes Blatt an die Sachen rangekommen. Also da gab man natürlich die Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel im Prinzip.
Ja.
Aber jetzt so langsam habe ich das Gefühl, dass die meisten so den Dreh irgendwie raus haben. Vielleicht ist es auch die Generation, die damit aufgewachsen ist.
Ja, ja. Ne?
Also früher kam dann so ein Uwe Boll, der hat dann sich ein Videospiel ausgesucht und gesagt so, ich scheiß auf das Videospiel, ich will jetzt einen Film machen. Und jetzt sind halt Leute, die vielleicht mit dem Manga oder mit dem Anime groß geworden sind, die dann mit Herz dabei sind. Das könnte ich mir auch vorstellen einfach.
Ich glaube, das hilft sehr, wenn du selber Fan davon bist, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt, ja.
Vielleicht bauen die sich gerade auch einfach so eine Ecke auf, so für Anime-Fans, dass die dann sagen, ja, guck mal hier, die Real-Dinger, die gibt's bei Netflix,
ja, Mann. Gebe ich mir. Ja. Ist ja auch absolut eine Nische, die Netflix ausfüllen kann und Netflix muss sich jetzt eh irgendwas überlegen. Ne?
Ja, ja, also, das stimmt. Ja.
Da muss eh was her, was die Leute anlockt, gerade bei steigenden Preisen und dieser ganzen. Ach, das geht mir nur noch um den Sack, diese ganzen Streaming-Dienste. Einfach nur noch anstrengend.
Ich habe letztens DAZN übrigens gekündigt, das war mir dann doch zu teuer.
DAZN, also so Sport.
Ja, genau. Ne? Ja, 45 Euro oder was kostet das mittlerweile im Monat von 10. Das hat man bei 10 angefangen.
Ja, da bin ich froh, dass ich kein Sportfan bin, ey. Mein Beileid an alle Sportfans da draußen, das ist ja die Hölle, ey.
Ich hatte letztens so ein Video gesehen von so einem Kanal auf YouTube dazu. Weil das große Problem halt ist, dass diese Lizenzrechte bei Fußball halt so extrem teuer sind.
Ja.
Und dann musst du das Abo teurer machen, dann springen mehr Leute ab, dann musst du es noch teurer machen und weißt du, das ist ein Teufelskreis. auf jeden Fall, der dritte und letzte Film, der angekündigt wurde, wo ich deine Meinung wollte, es wurde von Nintendo ein Zelda-Realfilm angekündigt.
Was?
Hast du nicht mitbekommen?
Offiziell?
Offiziell, ja.
Also ich habe so ein paar irgendwie auf TikTok mal irgendwie was gesehen, aber ich dachte, das wäre einfach so ein Clown, der sich irgendwas ausgedacht hat, so.
Nee.
Warte mal, was?
Ja, also Moviepilot und so berichten, der Zelda-Film soll kommen. Aber, wie gesagt, ich dachte, ich hab's gehört und dachte, wie geil, ne, Nintendo Cinematic Universe. Und dann habe ich gelesen, Realverfilmung und hab das überhaupt nicht gecheckt.
Aber auf welchem der Spiele basiert das denn dann? Wurde das schon gesagt? Also gab's da schon Infos für? Oder? Ich gucke gerade mal parallel, aber
das ist eine Regie und Drehbuch stehen schon fest.
Ja, Wes Ball, der hat die Maze Runner Filme gemacht. Interessant. Der soll das machen.
Ja.
Und Kingdom of the Planet of the Apes macht er gerade und der soll. Interessant. Ja, also ich bin, also, aber Realfilm oder?
Ja, Realfilm. Also hier steht Live-Action-Blockbuster.
Live-Action.
Und das könnte dann vielleicht eher sowas werden wie, wie hieß denn der? Dungeons & Dragons. Weißt du, so in dem Look
vielleicht.
Da habe ich ein bisschen Schiss vor.
Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist natürlich wieder so eine Sache. Super Mario war erfolgreich. Ja, wir machen jetzt ganz dringend mehr Filme.
Aber dann nehmt euch doch Illumination und macht einfach noch einen geilen Zelda-Film, oder?
Ja gut, Zelda bietet sich halt an, Live-Action zu machen schon.
Aber wirklich? Also wenn du, also ich glaube, in so einem geilen, weil guck mal, wie ist denn das? Breath of the Wild und dann Tears of the Kingdom hatte ja einen ganz eigenen Look auch. Und wenn du dann so einen Animationsfilm vielleicht in so einem Look hinbekommst, weißt du, der so ein bisschen einzigartig ist, ne, so wie Spider-Verse ja so einen Comic-Look hatte und da so einen Videospiel-Look, ein bisschen geiler noch, ein bisschen mehr Farbe und so. Das wäre ja dann auch so ein unique Selling Point. Und wir haben es ja gesagt, wir hätten gerne ganz großes Crossover, wenn dann irgendwie Mario in seinem bunten 3D auf Zelda in seinem anderen Look so treffen würde in einem Film.
Ja, okay, auch geil. Das verstehe ich. Ja, okay, das da in der Hinsicht macht das ja schon mehr Sinn, das an zu animieren, anstatt Live-Action zu machen. Ne?
Ja.
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich würde es jetzt ungerne so in dem Look von Mario sehen.
Ja, ja, genau. Ja, ja, auf keinen Fall. Bloß nicht, geht weg damit.
Deswegen ist Illumination dafür wahrscheinlich deine falsche Ansprechpartner. Boah, ja, schwierig, ey. Da müssen wir, glaube ich, abwarten. Ich meine, das hat bei The Witcher auch gut funktioniert. Das hat bei The Last of Us gut funktioniert. Warum soll das dann nicht bei Zelda auch gut funktionieren? Muss halt der Look her. Darf halt nicht dieses Mainstream-Standard-Hollywood-Shit werden.
Ja, dieses,
ne?
Dieses also, Übergrelle. Ne?
Ja. Genau, ja. Also nicht zu reingewaschen. Da muss schon ein bisschen Dreck mit rein, glaube ich. Damit das abgeht. Aber ich bin gespannt, ob die dann jetzt, also ich muss sagen, ich bin leider jetzt nicht so krasser Fan der Reihe, dass ich weiß, was in jedem Teil des Spiel passiert. Deswegen wüsste ich jetzt gar nicht, wo man da am besten ansetzt. Ob man jetzt beim ersten Zelda-Teil anfängt oder sich dann irgendwie sowas wie Twilight Princess raussucht.
Ja, oder ganz eigene Storys irgendwie.
Ja, oder ob man nochmal eine ganz eigene Story erzählt, kann natürlich auch sein, ne? So wie bei Warcraft zum Beispiel, da hat man ja auch nur einzelne Teile genommen aus der Lore und hat sich da im Prinzip noch mal so eine eigene Story aufgebaut, dass das irgendwie auch auf 2 Stunden erzählt werden kann, was da passiert. Ja, ich bin, das klingt sehr interessant. Ich höre ja gerade zum ersten Mal von so richtig.
Also wir warten mal ab. Wir sind noch ein bisschen skeptisch, aber wir schauen mal.
Okay. Eine gesunde Skepsis ist, glaube ich, immer gut, dass man sich jetzt nicht zu krass überhypt und dann am Ende enttäuscht ist. Ich glaube, das sollte man immer mal ein bisschen mitbringen. Aber ja, lassen wir, also wird ja wahrscheinlich vor 2025 sowieso nichts. Also da haben wir eh noch ein bisschen Zeit.
Bis dahin. Ja, dann warten wir mal ab. Vielen Dank für diese wunderbare Einschätzung.
Ich möchte jetzt eine Sache zurückgeben, die mir letztens aufgefallen ist, wo ich ein bisschen dachte, boah, bitte, bitte nicht.
Ja.
Denn es soll einen weiteren Live-Action-König der Löwen-Film geben.
Och, ne? Nerv. Ja. Ah, was? Was?
Ja. Ja, es soll jetzt nicht der zweite Teil von König der Löwen, ne, also ne, das war ja dann mit dem Sohn von Mufasa, glaube ich, oder was war das damals?
Ja, ja.
Es soll jetzt eine neue Geschichte geschrieben werden, aber bitte einfach nicht, geht einfach weg mit der Scheiße.
Oder echt. König der Löwen 3, dann den als
wäre. Timon und Pumba, genau. Das, ne? Ja, also, boah, nee, ich will das nicht. Ich will das einfach nicht.
Aber es wird also auch nicht funktionieren, glaube ich. Ich glaube, der erste war sehr erfolgreich und die sagen, ah, guck mal, dann wird auch der zweite laufen, aber wird er nicht.
Meinst du echt, ey? Ich vertraue langsam den Leuten mehr. Nee,
guck mal, The Marvels haben wir jetzt auch, ne? Und wir sind jetzt beim 87.000. Film angelangt und der ist ja richtig gefloppt. Also,
ja, aber der hatte aber auch, ich glaube, ich hatte irgendwie 87 Millionen Box-Office-Start oder so, ist ja auch jetzt nicht scheiße.
Ja, genau, und der liegt jetzt, warte mal, ich guck mal gerade nebenbei, ich hab's irgendwie vorhin schon gesehen, bei 120 Millionen weltweit liegt der jetzt.
Ja gut, das ist natürlich mit.
Und der hat 220 Millionen gekostet. Also der,
okay, ja gut, okay.
Also der müsste noch mal das Doppelte einspielen und dann hat er ja nur das Budget und nicht den Werbeetat und also, ja, sieht schlechter aus.
Oh, Disney, bitte. Bitte, bitte, bitte.
Und ich habe auch schon Kritiken zu A Wish gelesen.
Nein.
Naja, ja.
Oh, ich krieg die Krise langsam, wirklich. Ich habe mir auch so ein paar Videos angeguckt zu Disney und den ganzen Skandalen, die hatten und so. Also gerade in den Freizeitparks, was da für eine Scheiße abgeht teilweise. Was machen die denn? Alter, wie kann man denn so ein Unternehmen so gegen die Wand fahren? Das ist doch.
Ja, schwierig. Wir beobachten das mal.
Ja.
Ja, komm, wir fangen einfach mal an, was wir nämlich auch beobachtet haben. Kommen wir weg von den News. Denn es begab sich, dass der 42-Podcast on Tour war Und zwar hatten wir eine Einladung bekommen, beziehungsweise ich habe die Einladung bekommen und ich habe gedacht, ja komm, Marcel, der muss mit.
Ich bin die Plus Eins.
Aber nehmen wir mit, also wenn es die Möglichkeit gibt, machen wir das doch gerne.
Ja, liebe Publisher, ladet uns mal gefälligst beide ein. Wir haben einen Podcast, den viele Leute hören.
Ey, danke. Ja wirklich, so. Also wenn ihr Pressevorführungen habt oder so, ich weiß, das läuft nicht so, aber ihr hört bestimmt diesen Podcast, also macht das gerne.
Ja, Pressevorführung ist nicht das Problem, die Einladung kriege ich, aber ich habe wirklich keinen Bock, morgens um 10 Uhr nach Köln zu fahren.
Ja,
für
also
Film,
wenn ihr den,
mittelmäßig ist,
wenn ihr die Premiere
so
bei Marcel zu Hause machen könntet, wäre das noch geiler.
Das wäre klasse. Das wäre wirklich gut. Ich habe hier einen großen Fernseher. Wir können 5 Leute sitzen. Das ist in Ordnung.
Ja, wir holen ist dieses okay. Mikrowellenpopcorn, was dann so aufpoppt. Und dann
stell dir mal vor, da kommen so irgendwie wir beide und dann noch so 3 fremde Kritiker, die dann einfach so von der Süddeutschen oder so.
Ja, und dann die Stars, ne? Die dann da immer so reden danach.
Ja, genau.
Einfach dann irgendwie so Christian Bale und irgendwie Jennifer Aniston doch. Auch komischer Film.
Ja, ich hab immer ein paar Cornflakes da freuen die sich bestimmt. Ich rolle den roten Teppich auf, ne? Ich wohne in der ersten Etage, dann kann ich so ein bisschen zumindest Hollywood-Feeling hier.
Ja, das Bad ist übrigens da vorne rechts, also Mr. Bale, wenn Sie einmal müssen, genau. Ja, genau da.
Ja, müssen aber lange spülen, bitte. Gedrückt halten. Bitte gedrückt
können
halten.
Sie haben die Bürste nicht benutzt, ne? Sie müssen einfach nicht.
Und stell dir vor, Michael Bay geht bei dir scheißen und lässt dann so einen braunen Streifen im Klo.
Der probiert's dann aber auch noch so Fenster auf, schnell Kerzen nochmal an und so. Mega unangenehm.
Drückt dann mit dem Handtuch so runter, weil das Klo verstopft ist oder so. Klassiker.
Ja, wir waren auf jeden Fall in Essen unterwegs. Da war nämlich die oder eine Deutschlandpremiere von Die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Das ist
so gut gemacht.
Das ist der deutsche Titel. Also halb deutsch, halb englisch. Und ich verstehe ja immer noch nicht, warum der im Deutschen beworben wird mit Die Tribute von Panem und im Englischen mit dem viel geileren Titel The Hunger Games.
Das ist einfach selbstverschuldet. Ja. Also wenn so ein Film rauskommt, dann ist irgend so ein Trottel da, der sagt, okay, wir benennen das jetzt um. Und dann, da kommen ja noch 20 Teile. Müssen wir jetzt halt durchziehen.
Aber dass sie es auch nicht dann einfach übersetzen. Also die Hungerspiele klingt ja viel geiler als die Tribute von Pane. Doch, die Hungerspiele.
Also dann lieber Hunger Games. Das ist ja fast eigentlich, das kann ja jeder Der muss ja nicht mal Englisch für können. Ja. Also das Wort Games kennt man ja. Und Hunger ist genauso geschrieben wie Hunger.
Die Hunger Games.
Die Hunger Games, wie auch immer.
Kleiner Fun-Fact noch, der keinen interessiert. Bei Songbirds and Snakes wird das End im englischen Originaltitel mit einem Und-Zeichen geschrieben, im Deutschen als End. Also das AND. Warum auch immer, ich verstehe alles nicht.
Aber auf dem Plakat ist es wieder mit einem Und-Zeichen geschrieben.
Ja, das ist das Englische. Ach so. Ach mein Gott, hört doch auf, ey. Ja, da waren wir auf jeden Fall in Essen, in der
Lichtburg.
Lichtburg, genau. Ein Saal.
Genau.
Die haben noch einen kleinen zweiten, aber ist ja egal. Sehr schöner Saal.
Aber in der Lichtburg einfach, wollte ich ewig schon hin. Ich wohne seit fast 30 Jahren hier im Ruhrgebiet in Oberhausen und ich war euch einmal in der Lichtburg. Ist ein bisschen beschämt, ehrlich gesagt.
Ja, ist schon ein geiles Kino. Ich war da mal zur James Bond Premiere. Das war also nicht offiziell, sondern so einfach der erste Premierentag, so, das war auch ziemlich geil, da war der Saal auch ganz voll, alle hatten richtig Bock und so.
Auch in dem Großen?
Ja, genau, ja.
Ah, stark.
Ja, genau, da waren
Da ist tatsächlich, da ist ganz blöd jetzt nochmal, da ist tatsächlich demnächst ein Konzert, so ein Sitzkonzert von so einer Progressive Metal Band. Stelle ich mir auch sehr geil vor in dem Saal. Wollte ich nur einmal kurz sagen. Also das ist wirklich imposant. Muss man
das
mal.
Das stimmt. Ja, die haben ja so. Das sieht auch so alt aus, ne, mit so einem Oberrang und so riesen. Hier Dominik hatte moderiert. Der meinte, die größte Kinoleinwand Deutschlands. Kann das sein?
Irgendwie sowas hat er gesagt. Ja. Ob das stimmt, weiß ich nicht, weil
Kinoleinwand.
IMAX ist ja auch noch mal, obwohl ist schon sehr groß gewesen.
Ich kann nicht schreiben. Warte mal, Deutschland.
Traumpalast. Dominik, wir vertrauen dir, wir sind nur einfach hier Faktenchecker.
Traumpalast
keine Sorgen,
Leonberg, guck mal, die haben sogar einen Weltrekord, okay, ist nicht der.
Traumpalast Leonberg, heißt die Stadt Leonberg oder was? Nee, wo ist denn das?
Ich weiß auch nicht, wo das ist. Der Traumpalast Leonberg, wo ist das denn? Leonberg, das ist die Stadt Nähe Stuttgart, nicht Sydney, nicht San Francisco, nicht London oder Los Angeles, sondern Leonberg. Hier im schönen Schwabenländle, ganz in der Nähe von Stuttgart, steht offiziell nicht nur die größte IMAX-Leinwand der Welt, sondern auch die größte Kinoleinwand weltweit.
Ja, das ist vor kurzem, glaube ich, erst eröffnet worden, ne? Da hatte ich auch irgendwas von gehört, das neue IMAX-Kino da.
Ja, 39 mal 21
Meter. Ja, das finde ich jetzt aber, blöd. Ich finde, die größte Leinwand sollte in Essen sein, weil es bei uns im Ruhrgebiet ist besser.
Aber ich finde geil, also die hat 815 Quadratmeter. Also die ist.
Junge, das ist ganz schön groß.
Das ist richtig groß. Junge,
das ist achtmal meine Wohnung oder noch mal mehr als achtmal meine Wohnung.
Ja.
What the fuck?
Geil. Ja, da waren wir auf jeden Fall.
Ja, Hunger Games übrigens auch.
Genau, mit den mit Schauspielern auch. Also der große oder ein Teil des Films wurde ja im Ruhrgebiet auch gedreht, in Duisburg.
Duisburg.
Genau. Ja. Schelme sagen ja auch immer, nur wegen der Filmförderung, aber das hat dazu geführt, dass einige Deutsche da mitgespielt haben und auch bei der Premiere dann waren und danach noch was gesagt haben und so. Und ich hatte mich ein bisschen geärgert, weil ich ja mich auch, ich glaube, ich hatte es gar nicht hier erzählt im Podcast, ich wollte mich auch bewerben. Es gab einen großen Aufruf damals in den Medien, weil ganz viele Komparsen gesucht wurden für diese Szenen in dem letzten Distrikt, in diesem abgeranzten Distrikt 12, was dann halt in Duisburg gedreht wurde.
Was eine Überraschung. Bester Ort, wo man sowas machen kann.
Und die haben irgendwie, keine Ahnung, 1000 Statisten oder so gesucht, da konnte man sich bewerben. Ich habe es leider vercheckt. Ich hatte dann die Frist schon verstreichen lassen und dann war halt zu spät. Aber sonst, vielleicht wäre ich auch ganz groß rausgekommen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich an alle Nebendarsteller, die dann da standen und die Hauptdarsteller ganz dolle aufgeregt beobachtet haben. Das waren, weißt du noch, der eine, der da rechts stand und die links?
Ja, das war geil. Ja,
waren die krassesten im Film. Ja.
Ich hatte nur den ersten Hunger Games damals gesehen. Das ist aber kein Problem, weil das hier ein Prequel ist. Das spielt, glaube ich, 50 Jahre oder so vor der Hauptreihe. Da geht es nämlich um die 10. Hungerspiele, die jemals dann aufgeführt wurden. Und einen Typen aus dem Ist das erste Distrikt oder gibt es noch so ein Überregierungsdistrikt?
Das ist so das Kapitol. Das ist, das steht quasi über. Also es gab ja diesen Krieg zwischen den Distrikten und dem Kapitol, also reich gegen arm im Prinzip. Diese Aufstände und so eine Geschichten. Und das war jetzt, glaube ich, kurz nach den Aufständen spielt das Ganze.
Genau, ja. Und da begleiten wir einen, der von so einer Elite-Uni kommt, mit seinen Mitschülern. Und jeder von denen vom Abschlussjahrgang kriegt halt irgendwie eine Kandidatin zugelost oder einen Kandidaten. Und den oder die müssen sie coachen. Und davon hängt dann ab, ob sie irgendwie auf die Uni dürfen, das Stipendium kriegen und sowas. Genau, und dann weiß man schon, die er zugeordnet bekommt, die ist vielleicht dann auch wichtig, weil sonst wäre sie nicht bei ihm gelandet. und der ganze Film ist in drei Akte unterteilt, das wird sogar im Film gezeigt, also so gesagt.
Texttafel.
Genau, und dann laufen die 10. Hungerspiele. Ja, das war erstmal so die große grobe Rahmenhandlung dazu.
Ja, und es ist halt auch, der Hauptcharakter, muss man halt auch sagen, ist der Stimmt. Mr. Snow, ne, der quasi der zukünftige Präsident, der in den ersten, ich glaube, was sind das, vier Teile, der Präsident des Kapitols ist und diese Hungerspiele veranstaltet. Also man erfährt quasi die Background-Story des Präsidenten von
Genau, ja, wie er da so hinkam. Richtig.
Genau.
Ich hatte auch den Querverweis nicht so ganz am Anfang gecheckt, aber da gibt's ja im ersten diesen alten Mann mit weißem Bart und so, der da alles organisiert und das ist der halt.
Genau.
Und da lernt man, wie kam er da hin und so.
Eine Frage, die sich keiner gestellt hat.
Aber prinzipiell besser, als wenn man irgendwie noch sich irgendwas aus den Fingern zieht, sondern das war wohl eine große Schlüsselfigur in diesen 10. Hungerspielen, weil es lief nicht mehr so richtig, die Leute wollten nicht mehr zugucken, die waren das irgendwie alles leid und so. Und dann hat er aber, smart wie er war, sich ganz viele Änderungen ausgedacht, die dazu geführt haben, dass plötzlich alle wieder mitgucken wollten. Und wir erinnern uns ja, 50 Jahre später laufen die Dinger immer noch erfolgreicher denn je. Also hat
Überraschung.
Wohl funktioniert. Ja.
Überraschung. Und das ist auch irgendwie der Knackpunkt. Ich finde, viele Prequels, die verrennen sich. Die erzählen entweder eine Geschichte, die keinen interessiert. Du weißt meistens bei den Prequels ja schon, wie es ausgeht, weil Überraschung, Anakin Skywalker wird Darth Vader zum Beispiel. Ne? Also dann denkst du ja auch so, okay, das ist zwar cool zu sehen, aber ist jetzt auch kein Plot-Twist, der mich jetzt überraschen würde. Und das war, also wenn wir jetzt mal einen Übergang schaffen zu, wie fanden wir es? Ich muss sagen, so, wenn man mal so rein den Prequel-Aspekt beachtet, war es schon ein gutes Prequel, glaube ich. Also ich bin kein großer Fan der Hunger Games-Reihe, muss ich sagen. Ich fand die okay, die Filme. Und dafür war es aber, also ich denke, die Fans werden da viel Spaß mit haben, vermutlich.
Ja, ich habe auch viel sehr, sehr Positives gehört. Ich war noch ganz lustig. Wir kamen dann da raus und waren dann da auch mit ein paar Fans der Reihe und die so, boah, das war so geil, das hat richtig Bock gemacht. Und Marcel so, ja, 6, höchstens 7 ist halt nicht.
Ja, sorry, Mann. Die haben mich gefragt, wie ich den Film fand. Und dann lüge ich doch nicht. Dann sage ich doch, boah, nee, das ist der beste Film aller Zeiten. Ja, ich habe ein bisschen die Stimmung gedrückt. Ich gebe es zu.
Na, alles gut. Ich bin voll mit dir mitgegangen. Ich habe ihn auch mit einer 6 bewertet. Ich hatte nämlich ein paar Probleme mit dem Film. Also ich fand das an sich auch cool, dass man das, also von der Story, dass ich sage, ja, das ergibt Sinn, dass man, wenn man Prequel macht, sowas erzählt. Ich finde auch immer noch die Hungerspiele, habe ich gemerkt, sehr interessant. Also dieser Aufbau, wer kommt da rein, was kann man machen, dass man gewinnen kann, so das Happening an sich. Ich hatte aber einige Probleme mit dem Film, und wir waren uns da auch so ein bisschen ähnlich.
Ja.
Also ich hatte ein großes Problem mit der Hauptdarstellerin, das war Rachel Zegler.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja auch die Schneewittchen spielen soll in der Realverfilmung. Und genau. Ich fand leider, die hat da gar nicht reingepasst irgendwie. Also sowohl vom Feeling als auch vom Acting. Ich glaube, es war auch viel das Drehbuch. Ich glaube auch, also sie kann ja auch nichts dafür, für die Zeilen, die sie bekommt oder die Art, wie sie vielleicht da auftreten soll oder so. Aber ich finde, das hat gar nicht reingepasst. Also sie kommt auch aus dem letzten Distrikt natürlich, tritt da aber auf und wird gelost und alle sind natürlich völlig fertig, wenn du da ausgewählt wirst und sie steht vorne und singt, weil sie so eine tolle Stimme hat und performt erstmal. Also natürlich, ganz natürlich das, was man macht, wenn man erstmal wahrscheinlich zum Tode verurteilt wird.
Erstmal klarstellen, wer ist hier der Main Character?
Ja, also, richtig, genau. Also mit einem Grinsen und verbeugt sich da und so. Und die ganze Zeit wirkte sie immer eher wie so ein Popstar, der in dieses Setting einfach reingeworfen wurde und nicht wie jemand, der jetzt irgendwie aus den armen Verhältnissen kommt und dann Angst hat um sein Leben und wahrscheinlich sterben wird. Das war das wirklich nicht so gepasst.
Es hat auch später, dann hat sie halt so Auftritte von ihr, die sie da in ihrem Distrikt dann da vollführt und sie ist ja auch irgendwo ein Popstar bei sich im Distrikt, ne? Das war auch irgendwie so ein bisschen, die wird ja von aber, allen da heftig gefeiert. Und,
aber es gibt dann auch eine Szene, wo sie dann irgendwie da so einen Auftritt hat und singt und alles ist halt so dreckig, ne? Also die haben das irgendwie im Industriepark Duisburg gedreht, alle sind so ein bisschen runtergekommen und dann steht sie da, perfekt, weißt du, geschminkt, gewaschen, völlig rausgeputzt und passt so gar nicht in diese Szenerie auch rein, dass ich mir immer dachte, habt ihr euch mal den Rest vom Setting angeguckt? Irgendwie, das sticht so komisch raus.
Ja, so was man halt sagen muss zu dem Film ist, dass sowohl Rachel Zegler als auch der Herr Tom Blyth heißt er, glaube ich, wie ich das hier sehe, der den Mr. Snow da gespielt hat, die werden sehr krass als Superstars inszeniert. Ja, ja. Also man merkt das halt von vornherein. Alle anderen Charaktere sind so nach hinten gestellt und die beiden stehen natürlich als die beiden Stars des Films im Vordergrund. Was dem Ganzen meiner Meinung nach absolut so ein bisschen den Charme nimmt. Ja. Also Rachel Zegler hat ja natürlich einerseits das Imageproblem gerade, was sie sehr versuchen durch auch den Film, jetzt nicht im Film, aber rundherum um den Film, weil jetzt alle sagen, oh, die war so lieb und ich hätte die ganz anders eingeschätzt und es Ich denke, das ist alles Masche, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie bringt in dem Film auch so ein bisschen dieses Diva, dieses Dievenmäßige irgendwie mit, was meiner Meinung nach viel zu früh ist. Die hat sich halt nur in West Side Story. Genau, die war ja in West Side Story, die hat die Hauptcharakterin und die Protagonistin und ja, okay, das hast du ganz okay gemacht, wobei ich ehrlich sagen muss, die Nebendarstellerin hat das in West Side Story deutlich besser gemacht. Und jetzt diese ganze Geschichte mit Schneewittchen. Und dass halt diese Musical-Darstellerin jetzt in einem Hunger-Games-Film mitspielt, ne, wie du gerade sagtest, es fühlt sich irgendwie weird an, weil sie auch ganz anders spielt als alle anderen. Ja. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Also ich werd da nicht warm mit, ne? Das ist.
Nee, ich fand ihn noch ganz okay. Ich hatte aber auch ein bisschen Probleme mit der, also wen ich auch nicht so gut fand, war die Präsidentin da irgendwie, das war auch für mich zu sehr overacted.
Ja, schon.
Da war sehr viel Overacting bei und es wirkte so ein bisschen platt alles, wo ich mir auch dachte, sag mal, habt ihr nichts Besseres zu tun, euch die ganze Zeit mit so ein, zwei wichtigen Schülern zu treffen, so Dumbledore-mäßig? Nee, klar, Harry, komm rein, Harry, ich hab Zeit, Harry. So.
Ja. Also alles in allem muss man dann sagen, es ist eine Jugendbuchreihe und es ist eine Jugendbuchverfilmung. Das merkst du an so vielen Ecken und Enden.
Dass, aber viele meinten, die Bücher gelesen hatten, es ist relativ nah dran am Buch.
Genau deswegen, ja.
Weil der geht auch 2 Stunden 37 und trotzdem war der manchmal irgendwie so ein bisschen verkürzt. Also kleiner inhaltlicher Spoiler, die Hunger Games sind nicht das Ende des Films. Also es gibt noch einen dritten Akt, wo wir uns beide dachten, so irgendwie, den hat's jetzt auch nicht gebraucht, oder?
Da hat er mich komplett verloren, der Film.
Da hat er mich leider auch verloren.
Das war, weil der dritte Akt, der beschäftigt, ja gut, wir spoilern nicht, worum er sich dreht, aber der dritte Akt ist für mich auch der größte Problem des Films, weil du hast den ersten und zweiten Akt, der eigentlich genauso abläuft, wie man das erwartet, dann kommt der dritte Akt, versucht einen frischen Wind reinzubringen und irgendeine Geschichte zu erzählen, die überraschend ist, aber eigentlich langweilt die einen nur zu Tode.
Ja, es ist aber auch alles sehr vorhersehbar, also so, so ein Zufall, aber auch, dass das passiert und das hier jetzt so und so, weißt du?
Genau, ganz besonders, weil du weißt, wie sich dieser der Name ist einfach so schlimm, ne? Coriolanus Snow, was das für ein Typ ist in den neueren Filmen. Und innerhalb des Films wird auch besprochen, ja, schafft man die Hunger Games ab und so. Du weißt, die werden nicht abgeschafft. Du weißt es einfach.
Ja,
weil
genau, richtig.
Ja. Sonst würde es ja die anderen Filme nicht geben. Deswegen, also es ist nicht schlecht, ne? Wie gesagt, die Fans der Reihe, die werden auf jeden Fall Spaß haben, aber es ist nicht dasselbe. Also es ist keine Jennifer Lawrence, die da sich als Tribut meldet, ne? Und diese ganze Reise, die dann da vollführt wird. Die Charaktere sind eigentlich sehr austauschbar, weil du einfach weißt, es wird keinen Nachfolger davon geben wahrscheinlich.
Ja, ich fand die leider auch sehr flach. Also ich hatte dir auch zum Beispiel gesagt, für mich war da sehr viel Potenzial verschenkt. Es gab zum Beispiel eine Teilnehmerin, die Down-Syndrom hatte. Und das fand ich erstmal ein richtig gutes oder einen richtig guten Handlungsstrang, dass du sagst, okay, wenn zufällig gewählt wird, dann werden auch Leute zum Beispiel mit Behinderung gewählt.
Ja.
Wo du denkst, oh, scheiße. Und dann sagt dieses Mädel irgendwie 1-2 Mal so, ja, ich kann aber sehr gut klettern. Und du denkst, okay, vielleicht irgendwie passiert da was, ne, das wird vielleicht noch wichtig oder so. Nichts, gar nichts.
Nichts.
Das wird einfach komplett fallen gelassen. Keine Charakterentwicklung bei allen anderen Teilnehmern irgendwie groß. Dadurch, dass sie diese Hunger Games irgendwie auch in die erste Hälfte oder so bis 2/3 so packen mussten. Du hattest auch gesagt, die Hunger Games später, also im ersten Film der Reihe, sahen viel geiler aus. Die Arena hier macht auch nicht viel her.
Die Arena ist ätzend. Die Arena ist das Schlimmste, was hätte dem Film passieren können, weil du keinen Location-Wechsel hast.
Ja.
Die sind eingesperrt in dieser Arena und da ist ja, was willst du denn in dieser Arena noch alles machen?
Nee.
Das ist langweilig, leider. Da hätte man so viel mehr rausholen können.
Also ich hätte mir gewünscht, wenn sie sich mehr darauf konzentriert hätten, auf dieses Problem. Wir haben jetzt die Hunger Games, wir brauchen das irgendwie oder wir wollen das, die Menschen gucken aber auch nicht mehr richtig und so, wie inszenieren wir das, wie gehen vielleicht die Menschen draußen damit um, wie gehen wir hier in unserem Gaming-Studio damit um, wie inszenieren wir das als große Show, die es mal wird, vielleicht so moralische Konflikte, das wird ja in der Figur von Peter Dinklage sehr gut gemacht, also den fand ich auch sehr gut, hätte man für mich noch viel mehr aufbauen können, da wird sehr viel drumherum gebaut, auch diese wieder so eine Liebesgeschichte, die dann da reingepackt wird, die es meiner Meinung nach auch nicht gebraucht hätte.
Und allen voran, warum erzählen die nicht die Geschichte der ersten Hunger Games und warum sind es die 10?
Das kann auch kommen.
Kann auch kommen, aber mich interessiert null die Geschichte hinter dem Dr. Snow da. Juckt mich einfach nicht, der Charakter. Der war ein Nebencharakter,
aber man hätte
in der normalen Reihe.
Man hätte ihn aber vielleicht irgendwie so aufbauen können. Aber dafür hat er einen komischen familiären Background bekommen, weil er immer gesagt wurde, so, ja, er ist gar nicht so reich und so. Und die Familie, der geht's eigentlich gar nicht gut. Aber da hätte man ja den moralischen Konflikt bauen können. Ihn so als treibende Kraft mit, nein, wir müssen das beibehalten, wir möchten das weiter ausbauen, wir machen das geiler. Und dann vielleicht Peter Dinklage, der damals die Spiele gegründet hatte, der damit immer noch zu kämpfen hat moralisch, und die Leute auch draußen, die vielleicht sagen, ey, wir wollen das eigentlich gar nicht, so eine Scheiße, ne, ihr bringt hier einfach Menschen um dafür, und da so einen Konflikt rauszubauen mit so 2 Seiten wäre für mich, glaube ich, sinnvoller gewesen als so, ach ja, hier haben wir uns noch verliebt und jetzt singen wir ein tolles Lied, so.
Ja, das ist es einfach. Also die haben sich, also die wussten ganz genau, wer die Zielgruppe ist und haben für die Zielgruppe einen Film und ein Buch geschrieben. Das ist halt, da ist in keiner Weise irgendwie ein, ein Wille da, was Außergewöhnliches zu schaffen, muss man einfach sagen. Es ist quasi das, was man erwartet, was manchmal auch einfach gut ist, ne? Weil da braucht man jetzt nicht schlecht reden, ne? Wenn man Fan der Reihe ist, dann will man natürlich auch vielleicht genau das sehen, eine Love Story, die Hunger Games, vielleicht noch irgendwie drumherum ein bisschen Erweiterung des ganzen Universums, was da herrscht. Aber am Ende hat's viele Prequel-Probleme, die zum Beispiel auch, ist mir sofort eingefallen, Solo, also der Film über Han Solo, wo mein großes Problem damals war, die versuchen, Dinge mal eben schnell zu erklären. So, bei Han Solo war es, ja, so und so hat er den Millennium-Falken gekriegt, so und so hat er Chewbacca kennengelernt, so und so und so und so und so und so, ne? Also nur so in so einem Nebensatz einfach schnell erwähnt. Und so war es hier auch. Dann kommt Cornelius Snow und sagt, ich habe Ideen, wie wir die Hunger Games besser machen können. Wir machen das zu einer riesengroßen Show und weiß der Geil was. Und dann, ja, mach noch mal eine lange Liste, der gibt die ab und es wird nie wieder thematisiert.
Ja,
aber
nee, geil ist auch so, also die Änderung, er ist ja auch nur so ein Schüler oder so. Er schreibt das so in einer Nacht in so einem Aufsatz und die so, alles klar, okay, wir schmeißen das ganze Showkonzept um, was im Ganzen halt ausgestrahlt wird. Deine Sachen, die du gestern aufgeschrieben hast, heute haben wir sie in der Show drin.
Ja, und aber so wirklich in der Show drin war es dann ja am Ende auch nicht. Es hat sich ja wirklich geändert, hat sich ja eigentlich nichts, wenn wir mal ehrlich sind.
Ja, ich ab weiß dem auch Moment. Nicht. Keine Ahnung.
Also es ist sehr, sehr, sehr weird.
Also und deswegen, es, ja. Für die Leute, die Reihe mögen, die werden es bestimmt auch mögen. So, ich hatte Spaß an dem Film. So bis das, und das letzte Drittel, das war so ein bisschen, da hätten sie kürzen können.
Das hat sich gezogen, ja.
Aber er hat auch Schwächen. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe ihm eine 6 gegeben.
Ja, ich auch, ja.
Ja.
Und wir sind keine Fans eigentlich. Der Reihe. Wir sind keine Fans der Reihe und haben trotzdem eine 6 gegeben.
Ach, den ersten mochte ich. Den ersten mochte ich.
Ja, ich sag, wie gesagt, was heißt jetzt kein Fan der Reihe, heißt ja nicht, dass ich die Filme hasse, aber es ist für mich so, es steht für mich irgendwo zwischen Twilight und Harry Potter, weißt du, das ist irgendwo so dazwischen.
Ja, das trifft sich eigentlich sehr gut. Ja, nee,
ja. Es ist halt für mich, ich bin da nicht mit aufgewachsen, ich habe die nachträglich gesehen, die Filme. Mir hat das jetzt nicht viel gegeben damals. Für mich ist das ein extrem brutales Thema, super verweichlicht, muss man einfach sagen. Das sind Kinder, die sich gegenseitig umbringen, aber es ist irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes so.
Es müssen aber eigentlich gar nicht Kinder sein. Dadurch, dass random gewählt wird, kann doch eigentlich jeder irgendwie drankommen, oder?
Eigentlich schon, ja. Ich weiß nicht. Also das.
Oder gibt's eine Alters? Ach, keine Ahnung. Ich hatte damals das Buch auch gelesen. Ich fand's auch sehr cool. Ist so ein bisschen so eine Reihe für mich wie Maze Runner. So Jugendbuch, irgendwie geiles Konzept, aber dann irgendwie ja, verrennst du dich auch ein bisschen dann in den weiteren Teilen.
Ist eine gute Idee, die dann am Ende, wo da nicht mehr herrscht als eine gute Idee.
Ja, ich habe gesagt,
bei Maze Runner war der erste Teil auch nur der beste und dann war das auch, ne?
Ich habe gesagt, macht einfach alle 2-3 Jahre so einen Hunger Games Film, so über die Hunger Games. Und dann gucken wir uns das alle an und freuen uns, dass wir die nicht in echt machen müssen.
Ja, ist wahr, ne? Ist wahr. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dazu 100% da kommt noch eine Serie zu. Bin ich fest von überzeugt. Irgendeiner gönnt sich die Lizenz, dann macht Netflix eine Serie. Das ist das so prädestiniert, so Wednesday. Weißt du, so Wednesday-mäßig, dann wird dann irgendein Mysterium da aufgeklärt und dann nebenbei bringen sie sich gegenseitig um. Ich weiß es nicht. Also, es ist einfach genau dafür perfekt, perfekt gedacht.
Wirklich genau das. Ja. Genau die Story wird's wirklich.
Ja, es ist ja immer dasselbe. So Riverdale, Wednesday, das ist ja. Aber ist ja okay. Es ist ja auch okay für die Jugend. Das brauchen wir halt auch. Ist halt für uns jetzt nix, aber kann man mal machen.
Ah, geil, schön. Ja, so wird's kommen. Ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird bestimmt nicht generisch.
Auf jeden Fall wird richtig gut. Da wäre richtig überraschend auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für die Einladung zu der Premiere. Und sorry, dass wir. Aber was cool war, bei der Premiere waren halt die deutschen Darsteller. Es wurden einige deutsche Nebendarsteller im Film. Also A sieht man wirklich, wirklich viel Ruhrgebiet, was ich sehr stark fand. Hatte ein bisschen was vom Heimatfilm für mich. Und B waren einige Darsteller auch aus Deutschland dabei, die dann auf der Premiere ein bisschen was dazu gesagt haben. Das fand ich sehr, sehr cool. Da auf jeden Fall Props an euch, weil das für viele auch die erste Rolle war. Und das hat man im Film nicht gemerkt, muss ich sagen. Also
das stimmt, ja.
Der Hollywood-Streifen fühlt sich auch an, als hätte man da wirklich bedacht gecastet. Und vielleicht sind das sogar der Start für diverse Karrieren, ne? Weiß man ja nicht.
Das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, der wird ja, haben sie ja auch gesagt, ne, international von Tokio, Sydney bis L.A. läuft er halt. Ich hoffe, dass da mal ein paar Caster oder Agenten drüber gucken und sagen, jo, den wollen wir vielleicht noch mal sehen irgendwie.
Ja, vielleicht nicht noch mal Rachel Zegler casten. Ich bin immer noch der Meinung, das ist Show, Alter. Überall in den Interviews jetzt ist natürlich das Thema, wie ist Rachel Zegler hinter den Kulissen? Ist sie wirklich so scheiße? Und alle, die ist gar nicht so und die ist super lieb und
aber
ich
das
hab
ist
noch
ja,
nie so einen netten
glaub,
Menschen
das,
kennengelernt.
Aber das ist ja egal für ihre Rolle im Film. Also ich habe da auch gar nicht drauf, mir ist das erst später eingefallen, so, ach ja, das ist ja die und die. aber ich habe sie nur danach bewertet, wie sie gespielt hat. Und ich glaube, die kann auch spielen. Also sie hat, glaube ich, dieses Musical-mäßige in sich drin, was immer so ein bisschen drüber ist und so. Aber dafür war das, glaube ich, auch nicht die richtige Rolle einfach.
Nee, ich könnte auch diese vom Musical kommen, aber du merkst halt in ihrer Rolle sehr viel Arroganz. Und das mit dem Hintergrundwissen, was wir jetzt haben zu dieser Schneewittchen-Thematik, fühlt sich das alles, also es ist so wie bei Kevin Spacey, bei, wie hieß dieser Film nochmal, American Beauty. Da spielt er halt diesen Weirdo und du weißt, er ist in echt halt auch so ein Weirdo. Und so hatte ich das bei ihr jetzt auch. Diese Arroganz hat sich aufs echte Leben übertragen. Ich dachte mir, ist das jetzt wirklich gespielt oder ist sie einfach wirklich so? Und ich vertraue diesen ganzen, ja, die gibt sich jetzt natürlich in jedem Interview perfekt, weil sie ihren Job behalten möchte. Weil die ist ja nicht blöd, ne? Deswegen.
Ach, mir ist das alles auch egal.
Mir auch, ey. Aber Hauptsache, wir sehen die jetzt nicht in jedem dritten Film.
Ja,
da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf.
Es gibt dann so Leute, die werden dann sehr so reingeworfen, ne? Also ja. Tom Holland oder wie heißt denn die jetzt hier Wednesday gespielt hat?
Jenna Ortega.
Ja, genau. Also da wird dann, die ist gerade im Trend so, rein damit in den Film, los.
Ja. Deswegen, ja, warten wir mal ab. Boah, Alter, wir haben schon 40 Minuten rum, ne? Aber wir haben wieder viel zu erzählen. Das ist immer eine Woche, die wir nicht miteinander reden können über sowas, ne? Das ist ein hartes Brot. Aber ja, wenn ihr Fans von Die Boote, von Panem, Songs, Ballad of Song, bla, keine Ahnung, wie der Film
ausgesprochen ist. Jetzt haben wir auch lange drüber geredet.
Das, ja, eben. Ihr wisstet jetzt, guckt ihn euch an, wenn ihr ein Fan der Reihe seid, ihr werdet Spaß haben, so viel können wir euch sagen. Originalton empfohlen, wie immer. Geht ins Kino, auch immer eine gute Empfehlung. Und viel Spaß. Und unsere Meinung habt ihr jetzt gehört.
Ja dann weiter geht's, damit wir hier ein bisschen durchkommen. Möchtest du, soll ich?
Jawohl. Ja, was hast du denn geguckt die letzte Woche, Timon?
Ich habe mir einen Film angeguckt, den ich auch schon länger auf der Liste hatte. Ich hatte eigentlich nicht so groß Plan, worum es da geht. Aber ich hatte den immer mal wieder gesehen, so. Gerade das Plakat war sehr einprägend. Und ich habe mir angeguckt Akira. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Also nicht Akira Battle Angel, sondern Akira ist ein Anime-Film von 1988 das ist so ein Cyberpunk-mäßiges Setting. Also hier steht Neo-Tokyo, spielt quasi nach dem Dritten Weltkrieg. Und da gibt's dann eine neue Gesellschaft, die sich so ein bisschen noch anfühlt wie so Blade Runner-mäßig, weißt du? Und dann so eine Jugendgruppe, die Motorrad fährt und die treffen auf so ein Wesen, der sieht aus wie ein kleiner Junge, hat aber übernatürliche Kräfte und dann wird einer von denen da so reingezogen und bekommt dann auch Kräfte. Und die versuchen da irgendwie so hinterzukommen. Der Junge merkt irgendwie, okay, ich bin jetzt nicht mehr normal, ich habe jetzt irgendwie diese Fähigkeiten und dann steckt irgendwie noch die Regierung dahinter, die das so als Militärprojekt irgendwie hat. Ich hatte eigentlich echt Bock auf den Film, der ist auch sehr gut bewertet, 8,0.
Ja, mit einer 8, ey, ja, schon krass.
Gilt auch immer so als Wegweiser für viele Animes und so. Ich muss sagen, der hat ein paar Stärken, mir hat der sonst aber überhaupt nicht gefallen, leider.
Oh nein, okay.
Ich hab dem eine gnädige 6 gegeben.
Oh, okay.
Also, was ich sehr gut fand, war das Worldbuilding, das sah richtig geil aus, das hat richtig Bock gemacht, dieses Cyberpunk-mäßige, ne, gerade so dystopisch, Tokio, riesige Hochhäuser, alles ist dreckig, weißt du, so Outlaw-mäßig, Polizei ist sehr brutal. Der Film ist auch an sich brutal, ne, also wie das halt geht für so einen Zeichentrickfilm, also so abgehackte Körperteile, Blut, Leute werden erschossen und sowas. Das schon sehr explizit dann auch, auch so viel Maschinen und so, also es sieht echt geil aus. Story war leider wirklich überhaupt nicht mein Fall,
okay.
Ich wollte mich drauf einlassen, aber diese Kräfte wurden dann irgendwann immer absurder. Leider waren die Charaktere dann auch sehr flach gehalten. Also man hat nichts über die einzelnen Leute in dieser Gruppe gelernt. Man hat auch nicht darüber gelernt, so wie stehen die groß zueinander, was für Bedürfnisse haben die oder sowas, oder eingetaucht in so Persönlichkeiten. sondern es ging dann einfach nur darum, so, ja, das Militärprojekt, oh nein, jetzt ist er außer Kontrolle geraten, oh nein, er zerstört die Stadt, jetzt holt das Militär. Mm. Und dann wurde es irgendwann so absurd, ne, dass die halbe Stadt dann irgendwie teilweise zerstört wird, Explosion und Mutation und Gedankenkontrolle und sowas, dass ich was anderes erwartet hatte und leider da auch keinen Spaß dran hatte und dann auch nur auch froh war, dass es dann vorbei war.
Ach, scheiße. Ja, ja, gut.
Also ich kann vielleicht irgendwie nachvollziehen, dass man sagt, okay, das hat viele inspiriert, weil das auch neu war damals. Für mich, also die, wenn das so absurd wird irgendwie, ne, dann fliegen die da rum und beschießen sich da mit irgendwelchen Energiestrahlen oder irgendwie sowas. Das war mir leider alles, es war nicht greifbar. Ich hatte keine persönliche Bindung dazu und ich dachte mir, ah, schade, ein Universum wurde hier jetzt sehr verschenkt. So, dafür, weil ja, okay, ich, da war Blade Runner noch besser, weil da wurde eine kleine Geschichte erzählt über einzelne Persönlichkeiten, wo du die Persönlichkeiten auch kennengelernt hast, wo du die Gefühle auch kennengelernt hast und sowas. Und dieses Dystopische in dieser Welt, dieses Bedrückende, dieses, ja, über uns ist so eine große, ja, Macht, ne, Regierung, Technologie und so. Du kannst das alles als kleine Person gar nicht kontrollieren. Das bietet eigentlich so viel. Und das war für mich leider hier gar nicht gegeben. Also das war so out of Realität, dass ich da keinen Spaß dran hatte.
Hast du schon mal einen Godzilla-Film gesehen?
Nee, tatsächlich nicht.
Weil das hört sich sehr danach an, dass du halt so ein Monster hast und alle versuchen, dieses Monster aufzuhalten. Das ist so von der Grundthematik her.
Ja, so ein bisschen so war es auch, ja.
So ein bisschen Vergleich ziehen können, weil du erfährst bei solchen Filmen auch meistens, weil es auch einfach unnötig ist, muss man einfach auch sagen, bei den Realverfilmungen zumindest, nichts über die Charaktere. Aber dann hast du aber auch ein heftiges Monster da, wo du einfach nur drauf wartest, wann macht Godzilla da endlich die Stadt platt. Das klang jetzt es klang so, als wäre der Ansatz genau so, aber das Monster nicht so massiv, dass das irgendwie den Film beanspruchen würde wahrscheinlich, oder?
Ja, also es wird dann gegen Ende so. Ich suche gerade mal, ob ich irgendwie ein Bild finde, was ich dir dann schicken kann, dass du mal so eine kleine Inspiration siehst.
Ja, ich habe hier den Trailer bei IMDb, der läuft ja immer hier automatisch. Also visuell sieht's natürlich schon krass aus, aber ich kann mir da auch überhaupt nichts drunter vorstellen, was in dem Film so passiert, ne? Also wird viel gekämpft, also, wie gesagt, dieses Dystopische sieht so viel.
Ich hätte mal hier was geschickt, also ne, am Ende diese Mutation gerät dann außer Kontrolle und so. Und
ach so, okay, also es wird richtig mutiert.
Und, ja,
okay,
genau, ja, ne? Und dann Fleischberge und dann Adern durchzogen und ja.
Ja, okay.
Ja, also.
Anime ist auch viel immer Visuals, ne? Das ist leider, also auch Anime kann auch anders, haben wir ja auch schon festgestellt, ne? Da kann natürlich die tiefe Charaktere, wirklich eine berührende Story oder so eine Geschichte, aber vielleicht ist das auch einfach ein Film, der eher auf die Visuals geht, ne? Das kann natürlich sein.
Ja, aber das war nicht das, was ich erwartet habe.
Reicht manchmal einfach nicht, ja. Das ist so.
Ja, schade. Ich weiß,
der hätte es auch fast auf unsere Liste geschafft, muss man einfach sagen, ne?
Ja, ja.
Also man kann ja immer so sagen, bei einer 8,1 ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der noch in den unteren Plätzen unserer Liste ist, irgendwie. Aber bei einer 8,0 ist so gerade dran vorbeigeschrappt.
Ja. Schade, tja, ja. Weil parallel waren auch so Aufstände in der Stadt, ne? Also es kam irgendwie alles, weil Akira ist so ein übernatürliches Wesen, wo die Menschen darauf warten, dass es sie so ein bisschen rettet oder erlöst oder so. Und ja, das war leider nichts.
Der ist auf unserer anderen Liste tatsächlich, also auf der Gesamtliste mit allen Bewertungsparteien auf 280.
Ich glaube, du musst, also wenn du den, du musst den mögen. So, also wenn das Ding ist, dann hast du da auch richtig Spaß dran, aber also wirklich für mich gar nicht. Ist auch kein schlechter Film wahrscheinlich, aber also geschmacklich komplett bei mir vorbei leider.
Aber würdest du sagen, muss man mal gesehen haben oder ist das auch einfach eine Sache, die überhyped ist?
Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich dachte mir, ja, okay, so als Wegbereiter bin ich schon immer ein Freund davon, aber Blade Runner war auch noch mal deutlich davor, zum Beispiel.
Also so ein Pseudo-Wegbereiter.
Weil Blade Runner kam 82 raus,
ja.
Und der kam 88 raus. Was ich mir auch noch mal angucken wollte, ist Ghost in the Shell, der kam später raus, also vielleicht war der auch so ein bisschen davon inspiriert davon, aber ja, also ich weiß, vielleicht.
Jetzt, wo ich dazu sehe, kennst du Brazel?
Nee.
August von 85, hat auch so ein bisschen, so dieses Abgefuckte könnte auch noch so ein bisschen von Brazel mit da reinfließen.
Also vielleicht ja, guckst du ihn irgendwann mal und erzählst mir dann, was du davon hältst.
Ja. Ich habe ihn mal auf meine Watchlist getan. Also prinzipiell bin ich neugierig, aber ist natürlich jetzt ein ganz schöner Downer, wenn du dazu sagst.
Aber wie gesagt, es ist wirklich, glaube ich, Geschmackssache. Ich fand, ja, also viele feiern
Anime-Fans,
das auch.
Anime-Fans werden das wahrscheinlich feiern. Also ne, ich bin auch, bei Anime bin ich oft auch einfach raus. Ich mochte auch Death Note und sowas zum Beispiel gar nicht. Ne? Attack on Titan war mir auch einfach zu langwierig. Da ist auch irgendwie der Kern irgendwie flöten gegangen nach hinten raus. Hab jetzt die letzte Staffel nicht gesehen, aber ja, ich weiß nicht. Ich bin da jetzt nicht so der Anime-Hyper, muss ich sagen. Ja. Vielleicht ist das auch so ein Anime-Ding, ne? Dass das irgendwie, vielleicht verstehen wir das einfach nicht in dem Maße.
Vielleicht auch.
Ist ja nochmal eine eigene Welt, die das da einfach mitbringt. Ne?
Ja, immer nur ein bisschen schade, wenn man eigentlich den Film mögen möchte und dann merkt so, ja, okay, man kommt nicht rein und dann immer weiter merkt man, okay, man entfernt sich davon und dann.
Ja. Das verschenktes Potenzial ist immer das Schlimmste beim Film.
Ja, und der sieht filmisch eigentlich ganz geil aus. Also der hat auch ein paar schöne Shots irgendwie, wo es so 2D, 3D-mäßig ist, weißt du, da wird mit so einem Motorrad durch einen Tunnel gefahren und so. Aber dieses Motorrad, was so sehr ikonisch ist, das ist auch kein großer Teil des Films. Also es kommt irgendwie ein paar Mal vor, aber ich check auch nicht, warum das auf dem Cover drauf ist.
Einfach cooles Filmplakat
wahrscheinlich. Ja, es sieht natürlich mega geil aus, aber dann mach doch mal mehr damit.
Oh nein, ey.
Also wenn ich mir wünschen dürfte, das Setting noch mal und dann irgendwie so, keine Ahnung, ja, mit so Jugendlichen, so wie die leben, ne, mit was für Problemen die zu kämpfen haben, was für Konflikte vielleicht auch, irgendwie so ein bisschen Outlaw-mäßig und dann versuchen sie vielleicht irgendwie, keine Ahnung, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und stößen dann auf ein Regierungsmysterium, aber bitte nicht so übernatürlich so.
Bei solchen Filmen ist halt auch oft einfach das Problem, die verrennen sich in so riesigen Storylines. Manchmal sind ja auch eher die kleinen Geschichten, die interessieren, ne? Und nicht, wir müssen die Regierung stürzen. Das ist natürlich schon eine Story, die groß ist,
ja,
wo du viele Fettnäpfchen hast.
Und dann du hast auch immer so einen Wissenschaftler, der so, nein, wir haben alles unter Kontrolle. Und dann so, oh nein, wir haben doch nicht alles unter Kontrolle. Oh nein.
So klassischer Roland Emmerich im Prinzip. So, die Welt geht unter und irgendein Wissenschaftler versucht es noch irgendwie zu Dykes und schafft es in den letzten 20 Sekunden, die Welt noch irgendwie zu retten.
Ja, nee, so, also die dachten, also das war so, nee, wir machen dieses geheime Projekt und wir haben alles unter Kontrolle und dann so, oh nein, seine Kräfte sind zu stark, wir haben ihn doch nicht unter Kontrolle, oh nein, er zerstört die ganze Stadt, so.
Aber man könnte bestimmt mit AI einfach den Hauptcharakter durch Mewtwo ersetzen, oder? Wird doch safe gehen.
Dann wird's gehen, ja. Und den anderen. Ja,
also schon aus dem Pokémon-Film.
Genau, den anderen durch Ash einfach. Ja,
ja genau.
Ja, schade. Wir haben ja wieder den Post auf Instagram. Schreibt mal gerne, falls ihr den gesehen habt, eure Meinung dazu, weil er hat viele positive Kritiken bekommen.
Yes.
Und vielleicht seht ihr das ja ganz anders.
Ja, wenn, ne, oft, also wir können ja nicht alle Aspekte immer auf dem Schirm haben. Ne, ich habe ihn jetzt nicht gesehen, Timon hat vielleicht irgendwas übersehen. Irgendeinen Grund wird es ja haben, dass er da mit einer 8.0 auf IMDb bei fast 200.000 Bewertungen ist schon stark. Ne? Also, dass, wenn ihr wisst, was abgeht, 42 Podcast auf Instagram, dann gerne mal kommentieren unter dem Post für diese Folge.
Yes.
Yeah.
Was hast du denn geguckt?
Yeah. Ja, ich habe wirklich einiges gesehen. Also ich musste gerade wirklich überlegen, womit fangen wir an heute?
Sonst müssen wir schieben auf nächste Woche.
Nein, ich habe einen Film. Und zwar habe ich sogar einen Film von unserer IMDb-Toplist geguckt.
Oh.
Und zwar keinen, der noch kommt, sondern einen auf einem Platz, der schon lange war. Denn es hat sich ein Film reingemogelt.
Ah. Ja,
auf Platz 26, Alter. Und der ist da seit einer ganzen Weile. Ist auf unserer IMDb-Toplist der besten Filme.
Warte mal. Ich wollte den auch diese Woche gucken.
Ja.
Sollen wir den schieben und dann nächstes Mal zusammen drüber reden? Ist das vielleicht sinnvoller, wenn ich den dann auch geguckt habe gleichzeitig?
Von mir aus, wenn du den noch gucken willst, dann machen wir das. Dann darf ich mir dann aber einen anderen Film aussuchen?
Ja, klar, du kannst gerne über einen anderen reden. Aber dann reden wir über den nächsten Mal, weil dann haben wir ihn beide gesehen.
Okay, Paula, lass mich mal kurz, jetzt bin ich natürlich unvorbereitet, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Okay, dann rede ich darüber.
Okay.
Durch unsere letzte Folge habe ich eine wichtige Wissenslücke gestopft. Ich habe in der letzten Folge, in unserer Special-Folge gesagt, dass mir Edgar Wright auf der Liste fehlt. Und einen Edgar Wright-Film habe ich noch nicht gesehen und das ist Last Night in Soho.
Oh, ja.
Und den habe ich jetzt endlich mal nachgeholt. Also es wurde auch langsam mal Zeit. Das ist ein Film, auf den habe ich mich super dolle gefreut. Und jetzt dann habe ich ihn einfach im Kino verpasst und dann einfach zur Seite gestellt. So, ja, guckst du irgendwann mal. 2021 kam da raus, ist ein sehr untypischer Wright-Film. Also Edgar Wright ist ja bekannt geworden durch seine britische Comedy. Erst hat er Serien gedreht, Kurzfilme, und dann ist er ja mit Shaun of the Dead bekannt geworden, hat dann die Cornetto-Trilogie gemacht, ne, mit Hot Fuzz und The World's End. Hat dann Baby Driver gemacht und jetzt und Scott Pilgrim auch noch. Also seine Filmografie ist so bunt und abgedreht, der kann wirklich in alle Richtungen arbeiten. Und Last Night in Soho ist aber mal der erste Film, der mit keinem Deutz Comedy arbeitet. Also da ist kein bisschen Comedy drin. Das ist so ein Mystery-Thriller, geht schon so, ja, Horror würde ich es nicht nehmen, wird hier als Horror betitelt, aber ich würde eher sagen Mystery-Thriller mit Anya Taylor-Joy als quasi Hauptdarstellerin und Matt Smith, dem 10. Doktor, nee, dem 11. Doktor, im 11. Doktor von Doctor Who, Entschuldigung. Und das war Grund genug für mich, den Film. Also Edgar Wright und Anya Taylor-Joy, Matt Smith, das war mehr als genug Argumente, um in den Film reinzusehen,
wenn ich ehrlich bin. Matt Smith, ja auch nicht nur der Doktor, sondern bei House of the Dragon, der Daemon Targaryen.
Stimmt, das habe ich auch immer noch nicht gesehen, House of the Dragon. Ne?
Ach so, ja gut, okay.
Ja, worum geht's in dem Film? Es geht um ein Mädchen, das auf dem Dorf aufwächst. Die hat einen Traum. Sie möchte Modedesignerin werden. Sie möchte für die großen Stars Kleider designen und hat da den Traum, auf so einer Schule in, ich glaube, London ist es. Soho ist, glaube ich, ein Stadtteil von London. Dann im Prinzip im Schickimicki-Viertel da ihr Studium zu machen. Sie hat aber, das merkt man am Anfang schon direkt, ein psychisches Problem. Und zwar hat sie, ja, ich glaube, die nennen das eine Gabe. Und zwar sieht sie ihre verstorbene Mutter im Spiegel und kann mit ihr kommunizieren.
Ja.
Das ist im Prinzip so der Mystery-Teil des Ganzen. Und sie zieht quasi dann nach London, nach Soho. Und dort trifft sie auf die klassischen Schickimicki-Tanten, die Mode studieren, fühlt sich da total unwohl als Mauerblümchen und fängt an, sich dann so ein bisschen umzuorientieren, was ihr Klientel angeht, zieht in eine Wohnung bei einer alten Dame und fängt dann an, Dinge zu sehen in ihren Träumen. Und den Rest erzähle ich nicht, das ist quasi der Aufhänger, aber es war wichtig, das einmal zu beschreiben, weil ich dann besser drauf eingehen kann, was ich so geil fand an dem Film, weil diese Traumsequenzen sind, also ich sag mal, nicht so abgefuckt, wie ich es mir gewünscht hätte, da hätte man noch deutlich abgedrehter werden können, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade zum Ende hin hätte ich mir ein bisschen mehr Drive noch gewünscht, deswegen ist bei mir auch nur eine 7 geworden, aber diese Übergänge, sie träumt halt von einer Frau, also Matt Smith und Anya Taylor-Joy sind die Gestalten, die in ihren Träumen erscheinen. Und anhand dieser Gestalten fängt sie an, Kleider zu designen. Mhm. Und diese Sequenzen sind großartig. Also, was Edgar Wright kann, ist, Musik in seinen Film zu integrieren. Mhm. Das hat man bei Baby Driver gemerkt, das hat man eigentlich bei allen Filmen irgendwie gemerkt.
Aber bei Baby Driver war es schon ein sehr prägendes Element dabei.
Genau. Also der Rhythmus, ob er jetzt durch Musik entsteht oder einfach einen filmischen Rhythmus, das hast du ja bei Shaun of the Dead, hat dann einfach jedes Ding irgendwie zack, 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 ne, immer nach einem schönen Rhythmus läuft. Mhm. Das hast du in dem Film natürlich auch. Und da sind teilweise Sequenzen bei, wo ich einfach als Filmfan fast geweint habe vor Freude. Da gibt's eine Tanzszene, habe ich noch ein Behind-the-Scenes gesehen, wo du denkst, okay, das haben die mit schlauen Schnitten gelöst, haben sie nicht. Da tanzt nämlich die Hauptdarstellerin, also dieses Mauerblümchen vom Land, und Anya Taylor-Joy, die tanzen mit Matt Smith in diesem Traum und die wechseln sich immer ab.
Ah.
Und es gibt ein Behind-the-Scenes, absurd. Die tanzen wirklich aktiv mit dem und dann gibt's immer solche schlauen Kamerabewegungen, dass sie in dem Moment die Person wechseln.
Ah,
und dann ist die eine Person hinter der Kamera und dann tanzen die andere vor der Kamera und dann tauschen die wieder. Absurd geil gedreht. Also wirklich unglaublich tolle Kniffe in dem Film mit dabei. Story wirklich spannend, also bis zum Schluss, muss ich sagen. Aber es fehlt so ein bisschen, irgendwas fehlt da noch. Und deswegen ist es leider nur eine 7 geworden. Nicht der beste Edgar Wright-Film, aber hat eine Menge Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Also kann man sich gut angucken, wenn man mal ein bisschen Spaß haben möchte, sagst du?
Auf jeden Fall. Für Mystery-Fans auf jeden Fall eine Empfehlung, für Edgar Wright-Fans sowieso. Nur halt kein Comedy. Da muss man halt mit leben können, wenn man bei Edgar Wright mit Comedy rechnet, natürlich. Dann schwierig jetzt.
Ja, okay. Ja. Ich finde, das Plakat sieht immer sehr ansprechend aus. Aber ja. Ich hatte auch gar nicht auf dem Schirm, so ist ja in London. Ich dachte irgendwie, das wäre irgendwo in Asien, aber es klingt einfach nur so.
Ja, das ist Europa, also irgendwo in England ist. Ich dachte nur, das ist eine Stadt. Ich wusste nicht, dass das ein Stadtteil ist, aber ich war, wie gesagt, noch nie in England. Also von daher ist, aber sehr, sehr britisch auch der Film. Und ich mag das total gerne. Und Anya Taylor-Joy, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die ist, glaube ich, auf Number One. Also ich habe Margot Robbie gesagt bei meiner Lieblingsschauspielerin. Ich glaube, es ist Anya Taylor-Joy. Ja. Also die hat in so vielen, ja, also die hat ja nicht nur Peach gesprochen bei Super Mario, die hat in The Menu hat die mitgespielt, die hat jetzt in Last Night in Soho mitgespielt. Die hat so viele großartige Filme gemacht in letzter Zeit. Dame Gambit war auch großartig. Was ich noch nicht gesehen habe, ist The Witch, da hat sie auch mitgespielt, da soll sie auch großartig sein.
Und natürlich Playmobil, der Film, hat sie auch mitgespielt.
Playmobil, der Film, ja, das war auch ganz toll. Habe ich auch schon vorgestellt hier im Podcast. Ja, aber das, ja, habe ich das auch endlich mal gesehen.
Ja, krass, okay, kannst du auch wieder einen abhaken, sehr schön.
Yes, yes.
Ja, geil,
yes, yes.
Dann sprechen wir über den anderen, Platz 26, nächste Woche. Da ja, freue ich mich ja, sehr ja, drauf, sehr gespannt.
Habe ich ein bisschen gespoilert.
Naja, ist voll okay. Dann reden wir aber jetzt noch über einen anderen Film unserer besten Liste, denn wir haben natürlich wieder einen mitgebracht. Weil mit Blick auf die Uhr, es also wird wieder eng hier.
Wer sich wundert, was mit dem 42 ist, da reden wir am besten nachher noch mal drüber, kurz vorm Ende. Ne? Da haben wir noch eine Kleinigkeit für euch. Aber da gibt's gleich noch Infos zu.
Genau. Und jetzt müssen wir einmal ganz kurz hier Stellung beziehen. Denn
Stellung beziehen.
Eigentlich wären wir ja bei Platz 101 angekommen, mittlerweile bei unserer IMDb-Bestenliste. Allerdings,
auf IMDb.
Genau. Allerdings hat der Film, den wir heute besprechen, sich zwei Plätze hochbewegt. Einfach liegt jetzt auf Platz 99. Und Citizen Kane und M, die wir ja beide schon hatten, liegen darunter. Wir besprechen also heute eigentlich Platz 101, der jetzt gerade auf 99 liegt, den wir aber noch nicht hatten. Also denkt euch das einfach in der anderen Reihenfolge.
Und bitte denkt dran, dass Citizen Kane und M unter diesem Film jetzt liegen. einfach nur schon mal im Vorweggenommen, ja?
Also, Platz Nummer 101 oder 99.
Das, 101 jetzt.
Das Apartment aus dem Jahr 1960 von Billy Wilder.
100 First Place, The Apartment, from the year 1960, and the director is Billy Wilder.
Yes, hattest du letzte Mal gesagt, endlich mal ein Billy Wilder Film, oder habe ich mich da vertan?
Ich glaube, beim ersten Mal habe ich gesagt, endlich mal ein Billy Wilder Film, jetzt sage ich, warum denn schon wieder ein Billy Wilder Film?
Ja, wir hatten nämlich schon zwei. Da war ich ein bisschen.
Wir hatten schon zwei. Sunset Boulevard und
Zeugen der andere. Zeugen der Anklage.
Zeugen der Anklage war cool. Das ja, aber der wirklich. Ja. Der hat Spaß gemacht.
Ja.
Ja, aber ja.
Soll ich mal hier vorlesen? Hier, das
ja, mach mal. Fangen wir mal damit an.
Also, ein Mann versucht die Karriereleiter emporzusteigen, indem er seinen Vorgesetzten sein Apartment als Liebesnest zur Verfügung stellt. Doch als er selbst eine Liebesaffäre hat, beginnt die Situation kompliziert zu werden.
Ja.
Hast du auf Deutsch oder Englisch gesehen?
Das ist wirklich nett, dass du das fragst. Ich habe das erste Drittel auf Deutsch gesehen, weil ich gegessen habe dabei. Weil beim Essen kann ich nicht gleichzeitig Untertitel die ganze Zeit lesen und zuhören oder ist mir zu viel auf einmal. Und dann auf Englisch. Ich weiß, warum du fragst. Ich verstehe, warum du fragst.
Ich habe ihn nämlich auf Deutsch geguckt für die Leute.
Oh Gott, nein.
Zur Erklärung. Ja, ich war müde und ich dachte, okay.
Das Apartment.
Also es ist das Apartment. Es ist The Apartment. Und Apartment ist ein Wort, was man eigentlich kennt. Außer in der deutschen Synchro, wo man ein Appartement hat.
Oder hat er nicht auch Ment gesagt? Er hat Appartement gesagt.
Ja, ich glaube, es kam
so richtig bescheuert einfach.
Es gab verschiedene Betonungen. Also manchmal, wie gesagt, Französisch, Appartement oder Appartement oder Appartement. Also ich weiß nicht, ob die einfach kein Englisch konnten am Set.
Ist ganz schlimm, die deutsche Synchro. Es ist ganz, ganz schlimm. Und in dem Moment, als ich die deutsche Synchro gesehen habe, habe ich gedacht, deswegen hassen Menschen alte Filme.
Ich fand die aber nicht so mega schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich hätte den Film nicht durchgezogen auf Deutsch. Ich bin ganz ehrlich. Das war wirklich schlimm. Das war wirklich schlimm. Also, ich kann absolut verstehen, wenn du, ein Appell an alle Menschen, die sagen, alte Filme sind schlecht. Bitte gebt dem Film im Originalton eine Chance, weil die deutsche Synchro ist nicht gut gealtert. Du hast halt so einen Qualitätsanstieg gehabt irgendwann in den 80ern, 90ern, dass die alten Filme so scheiße wirken, aber da können die Filme nichts für. Das ist ja nur die Synchro im Prinzip, die so ist. Deswegen im Originalton hat der Film viel mehr hergemacht. Das auf jeden Fall.
Das stimmt. Ja, und man muss auch sagen, 5 Oscars hat er gewonnen. Also.
Oh, was? Okay, das ist mir neu.
Habe ich gerade auch gesehen. Also, ich guck noch mal ganz kurz. Best Picture. Der hatte gewonnen Best Director.
Picture sogar.
Best Writing, Best Art Direction und Best Editing. Also,
was?
War ein stabiles Jahr für den auf jeden Fall.
Ja, also, da sehe ich den Film jetzt eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin.
Ich merke, du bist nicht so ein Freund.
Ich bin kein Freund von dem Film. Ich bin aber, also, in erster Linie finde ich die Story sowas von bescheuert. Also, komplett fertig einfach. Der Mann hat ein riesen Apartment gemietet und wird da von seinen Arbeitskollegen im Prinzip zu gedrängt, dass er denen das gibt, damit die bumsen können. Und er macht das auch einfach. Er findet das auch gut. Ja, hier hast du meinen Haustürschlüssel und dann weiter geht's.
Ja, das wird ja irgendwann thematisiert. Also, der CC Baxter ist der Charakter, ne? Ja. Ist in so einer ganz großen Firma, irgendwie 30.000 Mitarbeiter und irgendwann sagt er auch, er ist ein Mensch, der kann schlecht Nein sagen. Er ist immer gut drauf, ne, gut gelaunt, will immer die positive Seite sehen. Und man wird schon da reingeworfen. Also es fängt nicht an, sondern er ist da schon mittendrin, dass mehrere Abteilungsleiter oder so immer sagen, so, yo, ey, also hier heute Abend brauche ich mal wieder oder plan mich mal ein für nächste Woche Donnerstag. Und da guckt er mal in seinem Kalender und dann, jo, alles klar, Chef, hier ist der Schlüssel, hier, geh mal bumsen und tun sich da ein paar Probleme auf, weil er dann abends aus seiner Wohnung raus muss, wenn spontan irgendwie mal Damenbesuch für die Herren da ist oder er ist krank, aber die Wohnung wollte eigentlich von einem anderen belegt werden und sowas. Ich muss sagen, ich fand die Prämisse eigentlich ganz witzig. Und was ich vor allen Dingen mochte, nochmal, ich steig mal so ein, ich fand die Prämisse gut und ich mochte den Hauptcharakter. Also ich fand den,
okay.
Ich fand den sehr sympathisch, ich fand den sehr witzig. Der hat mich so ein bisschen an den Side-Charakter aus Single in the Rain erinnert, hier der mit seinem Wandsalto.
Der Quatschkopf, ja.
Genau, also der wirklich immer lustig ist, weil die Nachbarn fragen schon, hier ständig wird hier gebumst und so und ständig andere Frauen, weil die natürlich nicht wissen, dass das andere Männer sind, die da ein- und ausgehen. Und er löst das nie auf. Also er bleibt immer so vage und ist zu allen eigentlich nett, wirft keinen, haut keinen in die Pfanne, urteilt über keinen, sondern immer so, ja, okay, alles klar, ja, okay, ich sorg dann dafür, dass Getränke auch da sind und, ach, es gab keine Käsestangen, ja gut, deine Käsestangen nächste Mal und so und, nee, das ist auch gar nicht meine Sache, ob sie jetzt ihre Frau betrügen oder nicht, klingt sehr weird, aber ich fand der hatte so eine grundpositive Art, so, ach ja, okay, dann gehe ich aus meiner Wohnung raus, dass ich den irgendwie mochte und auch die ganze Zeit wollte, dass der ein gutes Ende hat. Und die ganzen Chefs mochte ich alle nicht, weil ich mir dachte, come on, wie oft könnt ihr alle fremdgehen? Warum ist das so legitim, dass ihr das macht?
Das ist auch so normal in dem Film.
Ja,
so.
Aber alle, ja, klar. Also alle, so fünf Männer und ja, also ich hatte auch die davor und die davor und naja, also ich kann mich jetzt auch nicht von meiner Frau trennen hier, ne?
Nee, es ist genau das.
Also ich muss sagen, ich fand, der Film hatte auch sehr viele, dadurch, dass er so ein Charakter war, hatte der sehr viele smarte Dialoge, fand ich. Also so von den Textzeilen fand ich ihn auch gut geschrieben. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, weil ich dachte eigentlich, das wird so ein Film mit so einem innovativen Ansatz, wo der Hauptcharakter das Apartment ist. Weißt du? Wo wir als Zuschauer vielleicht beim Apartment bleiben, so als unpersönlicher Charakter. Und dann sieht das Apartment so Sachen, die andere nicht sehen. Und die wissen dann nur das Apartment und wir. Ne, du hast vielleicht spezielle Shots aus speziellen Blickwinkeln, noch irgendwie ein paar Geheimnisse oder so.
Aber das hast du ja gar nicht.
Nee, hast du nicht. Und da war ich leider ein bisschen enttäuscht, weil ich mir dachte, okay, der Film heißt das Apartment, es dreht sich um dieses Apartment. Dass da irgendwie noch mehr hintersteckt. Das war es leider nicht. Und da muss ich sagen, hat er mich dann gegen Ende auch verloren, weil dann wurde es eine sehr klassische Liebesgeschichte.
Ja, also um meine Probleme mit dem Film einmal aufzufahren. Also alles in allem hatte ich die ganze Zeit ein Gefühl, als würde ich einen Heinz-Erhardt-Film gucken, ohne Musik. Was jetzt prinzipiell keine Beleidigung ist, aber es ist, Heinz-Erhardt ist nicht auf unserer Top-IMDb-Bestenliste aller Zeiten. So. Also du hast hier eine Romantikkomödie, die mit sehr leichtem, also wirklich sehr leichtem Humor kommt.
Ja.
So typischer Boomer-Humor. Ich mache meine Nudeln mit einem Tennisschläger. So, wer lacht denn über sowas? Also keine Ahnung. Ich musste nicht einmal lachen in dem ganzen Film. Und da sind so viele Gags, die einfach nicht funktioniert haben. Und dann sitzt du da und denkst so, oh Gott, wer hat das geschrieben, Alter?
Fandst du das so scheiße? Fand ich nicht.
Ja, nee, also nicht scheiße, aber es war so, boah, jetzt ist doch mal gut, ey, jetzt hör doch mal auf, so unlustig zu sein, bitte. Ich weiß es nicht, ist wie so ein Mann, der die ganze Zeit irgendwelche Witze erzählt, wo keiner drüber lacht, so hat sich das für mich angefühlt die ganze Zeit. Und dann hast du diese Thematik, die wirklich, also ich kam mit dieser Geschichte einfach nicht klar. Diese Geschichte war, ich hatte weniger erwartet, muss ich sagen, weil das Apartment, das man hat ja so ein gewisses Bild gehabt vorher, worum geht's. Ich wusste nicht, worum es geht. Ich war doch am Anfang überrascht. Okay, klingt interessant. Aber je länger das ging, desto bescheuerter fand ich diese Geschichte, dass er das einfach so als Charakter, also kein normaler Mensch lässt doch in seine Wohnung nein, so Leute rein, weil er das gut findet. Nee,
also ich glaube, die Prämisse dahinter war ja, und das kommt ja auch später so durch, das waren ja seine Chefs oder Abteilungsleiter oder so.
Ja, ja.
Und das merkt man dann gegen Ende noch mehr, aber gerade damals so, wenn du mit Leuten redest, die in einer höheren Machtposition in einer Firma sind, wo deine Karriere auch von abhängt, kannst du schlecht Nein sagen. Und dann sagst du dem einen Ja und dann sagst du, musst du auch dem anderen Ja sagen. Und am Ende sitzt er da und kann gar nicht Nein sagen, weil sein Wunsch durchaus ist, in der Firma im Job aufzusteigen und gleichzeitig nicht rausgeschmissen zu werden, weil er den nicht auf den Schlips treten kann. Und du merkst auch, ja, dass sich das durchaus auch lohnt für ihn. Na, also so, weil er sich mit denen dann gut stellt und denen immer wieder diesen Gefallen tut, weil die merken, okay, er kann ihnen vertrauen, er tut ihnen diese Gefallen, ne, ist es egal, ob jemand hart arbeitet oder länger da ist in der Firma, dann gibt's halt auch mal eine Beförderung, weil du der nette Typ warst, so und so. Und dann bist du trotzdem abhängig von diesen Leuten im beruflichen Leben, jeden Tag. Und wenn die mit dieser Forderung kommen, musst du die erfüllen, weil du immer noch abhängig davon bist.
Aber, also ich sag mal, ich kann mich nicht in eine Person aus den 60ern reindenken, geht nicht. Aber zum heutigen Zeit, ich würde meinem Chef niemals meinen Wohnungsschlüssel geben, nur weil ich dann vielleicht eine Beförderung kriege.
Ja, deshalb, also, smart war es ja, dass der Film da nicht angefangen hat, sondern da schon, also die Story
ja, lief der ist halt schon. Aber, und er war ja auch am Anfang so, ja, dann gebe ich dem das und das. Und sein ganzes Leben dreht sich nur darum zu planen, wo, wer ist als nächstes in meiner Wohnung und vögelt da auf meinem Bett. So, das ist so die Prämisse. Und dann hast du im letzten Drittel einen Plot-Twist, sagen wir jetzt einfach mal. Ich spoilere nicht, was passiert, aber dass er danach dann trotzdem noch weitergemacht hat, ist halt einfach total bescheuert. Das, also in keiner Weise fühlt sich die Story für mich in irgendeiner Weise so an, als wäre es eine realistische Geschichte. Und die verkaufen das als realistische Geschichte mit so einem leichten Haha-Humor, noch eine Love Story dabei.
Ich glaube, du unterschätzt das ein bisschen. Also sowohl die Zeit als auch so dieses Firmenkonstrukt, dieses, wenn der Chef sagt, mach das mal, dann machst du das auch mal. Also ich kenne auch Leute, ne, wenn der Chef sagt, ja, fahr mal zu mir nach Hause und feg mal Laub, so, dann machen die Leute das, weil der Chef das halt eben sagt. Ja, weil der Chef das sagt und weil du im besten Fall kriegst du dann auch viel dafür, weil der halt Macht hat, und im schlechtesten Fall hast du ein richtiges Problem, wenn du das nicht machst. Und ich glaube, damals war das noch mehr, wo nicht nach allgemeinem Prozedere gehandelt wurde, sondern na, da kann der Chef mal sowas entscheiden oder halt eben nicht, wie er eben lustig ist.
Vielleicht bin ich zu viel Punk einfach für sowas. Kann natürlich auch
sein. Ich glaube ja. Weil ein
Anarchist in mir.
Ich glaube, er hat ja auch genau so einen Beruf. So einen kleinen Schreibtischjob, wie ganz viele auch, in einer Versicherung, Zahlen ausrechnen, immer wieder auf diesem Gerät rumtippen. Ja, genau nach Protokoll, ja, genau so. Und wenn der Chef sagt, ja, komm, hier, aber so und so, und dann gibt's die Beförderung, dann machst du das halt mit. So, und am Ende sind es halt mehrere Chefs, die dafür sorgen.
Ja, ich wurde nicht warm mit dem Film. Ich bin da ehrlich, das ist nicht mein Film. Ich bin auch kein großer Billy Wilder-Fan, muss ich sagen. Das wirkt wie einfach ein amerikanischer Heimatfilm, so ein bisschen weniger mit Heimat, sondern
ja, Heimat war es ja nicht wirklich.
Ja, also, ne, du weißt, was ich meine. Wenn man das jetzt mal so mit dem deutschen Heimatfilm vergleicht, der Humor ist ungefähr derselbe. Es ist halt dieser leichte, unschuldige Humor.
Ja, es war 1960 dieses Männer-Frauen-Ding und so, ne?
Ja.
Also so halt.
So, ich werde da nicht warm mit. Das ist einfach nicht meins. Wer es mag, der soll es mögen, aber ich meine, ich habe schon deutlich schlechtere Filme gesehen. Ich ziehe ihn jetzt auch gerade mehr runter, als er bewertet wurde bei mir.
Was
ich
hast du
ihm 6 gegeben.
Okay.
Ne, also das ist okay.
Ich habe ihm aktuell eine 8 gegeben. Ich fand ihn.
Eine 8?
Ja, also wie gesagt, ich fand ihn gut. Also ich hatte auch echt Spaß damit. Wie gesagt, diese Liebesgeschichte am Ende, das war es und nicht dann für mich. Das war dann wieder so ein bisschen Casablanca-mäßig. Aber ich kann mir auch vorstellen, der hat damals die Zeit ganz gut eingefangen. Dieses, ja, Chef mit Sekretärin und du weißt nicht, woran du bist und so. Und er will ja auch eigentlich nur Ruhe haben. Er will eigentlich nur ein Mädchen haben und in seiner Wohnung sitzen und ist aber so fremdgesteuert durch diese ganzen Sachen, dass er trotzdem da immer mitspielt und so und keinem was Böses möchte.
Ja. Ja, ich bin bei Rom-Com bin ich raus. Ich glaube, das ist auch einfach das Genre. Das habe ich ja auch immer wieder, ne? Ich meine, Billy Wilder ist Rom-Com, ne, durch und durch. Der macht ja hauptsächlich Romcoms, glaube ich. Natürlich hat er so ein paar Ausreißer, ne, mit Zeuge in der Anklage oder so. Aber es, ich weiß nicht. Der hat doch auch die Marilyn Monroe-Filme gemacht.
Ja, ne? Ja, genau.
Ja, die kommen ja bestimmt auch noch mal irgendwann. Also irgendwie, ich weiß es nicht. ich komme da nicht mit klar. Das ist nicht meins.
Ja, guck mal, da fand ich den dann doch besser als du. Also ich sehe ihn auch nicht so weit oben auf der Liste. Ich fand aber trotzdem gerade für die Zeit, dass er ein guter Film war.
Ja, aber kein Best Picture bei den Oscars. Ich weiß nicht, was noch nominiert war, aber puh.
Ich weiß nicht. Also puh. Ja, weiß ich jetzt. Kann ich jetzt auch nicht sagen.
Ja, ist auch ja, ist auch wurscht. Aber das zu Das Appartement. Das Appartement. Wie gesagt, wenn ihr den Film gucken wollt, dann bitte im Originalton. Tut euch selber den Gefallen, auf Deutsch sich reinzuziehen ist, glaube ich. Also ich glaube, da wird euch der Film noch deutlich weniger gefallen.
Ja. Man kann ihn aber übrigens als Info bei Freevee kostenlos mit Werbung gucken.
Freevee. Wir haben auf der anderen Liste Platz 101.
Yes.
Unser Gesamt, ja genau, die Metaliste aller Bewertungsportale zusammengefasst, ne, damit wir nicht nur IMDb hier immer besprechen. Ist auf Platz 101, da muss ich jetzt mal eben gucken, wie der auf Deutsch heißt, It Happened One Night von Frank Capra von 1934, Es geschah in einer Nacht.
Boah, die haben aber auch immer alte Filme da auf der Liste, ne?
Ja, die verwöhnte Ellie flüchtet vor ihrem Vater und reist nach New York. Auf dem Weg lernt sie den arbeitslosen Zeitungsmann Peter kennen, mit dem es immer wieder zu Streitigkeiten kommt. Dann bleibt ihr Bus liegen und die beiden sind gezwungen, ihre Tour per Anhalter fortzusetzen. Peter versucht dieses Missgeschick für seinen Job auszunutzen. Die Spannungen zwischen den beiden weichen immer stärker zu Zuneigung, als sich die beiden ineinander verlieben. Also genau, eigentlich noch dasselbe.
Ja, mit Clark Gable.
Clark Gable. Frank Capra hat er nicht auch, ist das Leben nicht schön gemacht? Ja. Ist das Leben nicht schön gedreht.
Ja.
Also vielleicht ist das eine Rom-Com, die mir besser gefällt.
Ja, ich weiß gar nicht, warum du den jetzt so schlimm fandest. Also.
Ich weiß noch nicht. Ich guck den Film und das ist so ein, weißt du, manchmal magst du halt einfach was nicht so. Das ist so, wie als wenn du ein Brötchen beißt und da eine Gurke drauf ist und denkst so, wer macht die scheiß Gurke drauf? Und jemand anders sagt, ich will mehr Gurken auf meinem Brötchen, weißt du? Das ist so, ich weiß nicht, Billy Wilder. Das war bei Sunset Boulevard schon mein Problem. Ich versuche mich da reinzudenken, aber irgendwie der Humor und die Machart des Films, die gibt mir so gar nichts. So gar nichts irgendwie. Ist so nett. Kann man mal gucken.
Ich fand es wirklich, aber, also teilweise auch gut, echt gut geschrieben. Also wie gesagt, die Dialoge, das fand ich schon gut. Also es war auch sehr schlagfertig. Vom Timing, ich fand auch, er hat echt gut gespielt, dass er da irgendwie nichts für gewonnen hat.
Ich mochte tatsächlich die Hauptdarstellerin, die Shirley MacLaine, die mochte ich deutlich lieber.
Echt? Als ihn?
Die fand ich viel sympathischer, ja. Fand ich viel sympathischer.
Nee, die ging mir ein bisschen auf den Sack mit ihr. Also, ich mochte die auch. Ich fand die auch sehr sympathisch.
Ich meine jetzt nicht den Charakter, ich meine die Schauspielerin. Also, sie wirkte sehr sympathisch auf der Leinwand.
Ach so, das auf jeden Fall. Ja, ja. Ich fand aber ihren Charakter. Also, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte, ey, komm, jetzt immer noch mit dem Typen da, jetzt reiß dich mal zusammen. Aber, naja, so ist es
manchmal. Ja, bei ihm hatte ich die ganze Zeit das Problem, dass. Fühlte sich so an, als würde er einen auf Jerry Lewis machen, aber hat irgendwie nicht hinkriegen, weißt du? Der hat versucht, diesen Körperhumor mit reinzubringen, aber hat irgendwie nicht hingekriegt bei mir. Das ist so, wie gesagt, ein Mann, der mir einen Witz erzählt oder versucht, lustig zu sein, den man einfach nicht lustig findet. Das ist so, dann vielleicht hast du auch eine gewisse Grundunsympathie damit bei oder so, ja. Ich weiß es nicht. Dass du einfach du guckst den Mann an und denkst dir schon so, nee.
Ja, naja, okay. Ja.
Aber mir muss nicht alles gefallen. Das ist auch gut so, dass wir auch mal verschiedener Meinung sind.
Ja, ist.
Ne? Wirklich. Oder nicht? Bist du jetzt traurig, dass ich den Film nicht gut
finde? Nein, überhaupt nicht. Nein, Quatsch. Also so, ich würde den jetzt nicht bis auf den Tod verteidigen. So mega krass fand ich ihn nicht.
Aber wir sind besser als Alien 2 bewertet.
Ja, das
mit
war
drei
auch
Punkten mehr.
Aus gutem Grund. Ich glaube, das waren auch die Themen, die damals die Menschen so bewegt haben.
Ja, das ja, aber ich weiß nicht, das ist natürlich immer schwer zu sagen, hätte ich den damals besser gefunden? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wir hatten so viele Filme von früher, die mir so viel besser gefallen haben, dass weiß ich nicht.
Ich hätte mir dann lieber den Film angeguckt, den ich vorhin erwartet hatte, also mit dem Apartment.
Ja, das ja. Ja. Also irgendwas Kreatives mit reinbringen, irgendwelche Shots, die geil sind, eine Story erzählen, die außergewöhnlich ist, aber ja, es war halt so ein bisschen Klamauk mit Liebesgeschichte und vergessen. Da bin ich.
Aber vielleicht, war da, also vielleicht sagt man so, das waren die Anfänge der Romcoms. Also alles, was danach kam, beruht quasi auf solchen Filmen dann.
Also das, die Wurzel allen Übels, meinst du quasi?
Nein, nein, so darfst du mal sagen.
Vielleicht habe ich deswegen so einen Groll gegen diesen Film, dass ich weiß, ah, da kommt das her.
Mmh, aber vielleicht, also waren das so die Ursprünge der Romcoms vielleicht?
Kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Also ich sag mal schon, Frank Capra hatten wir ja gerade auf der anderen Liste. Ich glaube, der ist schon so, der ist schon sehr gezielt der Urvater, was das angeht. Ne? Weil so 30er Jahre ist natürlich noch mal deutlich früher. Aber das wurde natürlich Jahr für Jahr.
Aber ist das Stummfilm noch? Nee, ne?
Nee, das ist kein Stummfilm. Oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Also sage ich jetzt mal so locker, aber 1934 gab es den Tonfilm schon, deswegen würde ich jetzt mal behaupten, das ist kein Stummfilm. Und dann hat sich das natürlich weiterentwickelt. Ne? Also natürlich wird Billy Wilder dann einen großen Teil zu beigetragen haben. Ob er jetzt der Urvater ist, ich würde, also ne, da hast du ja noch ganz andere noch, die dann parallel solche Filme gemacht haben. Aber gerade mit Marilyn Monroe hat er natürlich da
am Ende
ordentlich abgeräumt. Ne?
Kleiner Funfact auch zu dem Film noch, das hatte ich gelesen, war der letzte Film in Schwarz-Weiß, der einen Oscar gewonnen hat als bester Film.
Ach was.
Ja.
Okay. Na ja, 1960 ist auch schon, wann war Farbfilm? Erster Farbfilm?
Der allererste Farbfilm. Sekunde.
Ich google gerade. Ja gut, 1935 schon theoretisch.
Ja gut, aber die haben dann noch nicht in dem Maße wahrscheinlich produziert. Aber ab 62 war dann offensichtlich alles nur noch Farbe.
Ja. Ja, ich schätze mal so, so 50er ging das so richtig los mit Farbe, 40 für 50er.
Der letzte Schwarz-Weiß-Film, der gewonnen hat, bis The Artist, also 2011 oder sowas, glaube ich.
Boah, ja, okay, stimmt, The Artist hat ja auch noch gewonnen.
Ja.
Stark.
Ja.
Das Tja.
Da haben wir wieder einen weiteren Film. Und es kommen noch, ja, es kommen noch so zwei richtige Klassiker dann auf unserer Liste. Und dann sind wir auch mal wieder in anderen Gefilden unterwegs.
Ja, wobei, die nächsten Filme sind eigentlich alles Klassiker.
Nein, aber diese
aus verschiedenen Zeiten.
Diese ne? Schwarz-Weiß, Anfänge des Films, prägende Zeiten oder sowas. Also so, wir haben jetzt viel 40er, 50er und sowas gehabt. Und dann geht's auch mal wieder.
Ja, drei Filme haben wir noch. Drei sind das.
Ach, drei, stimmt, drei. Mhm. Ja, du hast recht.
Und dann geht's in andere Richtung der Klassiker.
Ja, da, mich aber dann bin ich sehr, dann, da, ja. Also die drei, die müssen wir jetzt so abhaken.
Ja, aber bitte ratet das Apartment mal wieder unter M und Citizen Kane, bitte. Das ist, kann ich nicht mit ansehen.
Aber, also das, ja, ich muss, jetzt wo du es sagst, warte mal.
Das ist brutal. Das Apartment, es ist,
ja, vor, ich, also. Ja, ich mach's mal auf, ich hab ihm nachgegeben, ich gebe ihm mal eine 7, weil, also er war nicht so gut wie M.
Dankeschön. Das ist nett, das ist nett.
Ist ja auch alles
ich gebe ihm einfach eine 5, da hast du recht. Wir können auf jeden Fall nochmal einen Punkt abziehen. Naja, so schlimm für 5
warum,
war nicht.
Warum das Ding weiter hochgerutscht ist, verstehe ich auch nicht.
Ist vielleicht das andere runtergerutscht, kann auch sein, kann man auch so sehen, ne? Ich weiß es nicht, schwierig zu sagen.
Ja, aber, also warum Citizen Kane dann schlechter bewertet ist als das Apartment, verstehe ich jetzt auch echt nicht.
Also was ich mir vorstellen kann, das ist die einzige Sache, die ich mir vorstellen kann, dass solche Filme vielleicht im amerikanischen Fernsehen mal wieder liefen. Das Apartment lief vielleicht mal in der Primetime auf irgendeinem Sender und dann haben natürlich dann viele den Film, den noch nicht gesehen haben, den dann bewertet und dann ist er hochgerutscht. Könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten, dass so ein alter Film dann wirklich noch eine Bewegung da ist, wundert mich auch sehr.
Ja, und mit so anderen alten Filmen. Also jetzt nicht, war jetzt nicht ein neuerer, weißt du, der dann sich da irgendwie bewegt hat, sondern
ja, die feiern auch kein Jubiläum, also 1960 ist ja jetzt auch nicht irgendwie ein runder Geburtstag oder so, dass dann eine neue Blu-ray-Version oder sowas rauskam. Ich weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, wie das zustande kommt.
Man muss aber auch dazu sagen, also wenn man sich den Bewertungsdurchschnitt mal anguckt, ist Citizen Kane, also 27% haben den mit 10 bewertet, bei das Apartment nur 19 oder 20. Also, das ist dann, also viel mehr haben eigentlich eine 8 gegeben, deshalb irgendwie, naja.
Ja, ich verstehe das nicht, aber wir akzeptieren das einfach.
Ja, naja, so ist es nun mal.
Yes.
Alles klar, ja, dann haben wir schon wieder heute überzogen, aber zumindest nicht so krass viel.
Ach so, apropos überzogen, ich muss noch ein bisschen länger überziehen. Wir haben über den 42er noch gar nicht geredet.
Ach so.
Bevor wir das jetzt vergessen. Also ihr habt euch vielleicht gewundert, dass heute kein 42er Woche kam. Ihr habt euch vielleicht letzte Folge schon gewundert, dass keine neue Ansage für den 42er kam. Unser Thema ist gerade so ein bisschen, alle 42 Folgen überdenken wir so mal so ein paar Sachen. So. Und beim 42er sind wir uns noch nicht so ganz sicher, machen wir den jetzt so weiter wie bisher Oder bringen wir noch ein bisschen neue, frische Würze rein? Wir wollen euch auf jeden Fall hier weiterhin am Podcast teilhaben lassen, noch ein bisschen mit integrieren. Die Frage ist, machen wir so weiter wie bisher oder überlegen wir uns mal was Neues, um mal was einen frischen Wind reinzubringen? Und da dürft ihr uns sehr, sehr gerne helfen. Möchtest du das erklären, Timon?
Nee, mach du das ruhig. Du hast mich jetzt
Okay, ich wollte nicht nur hier Monolog führen. Ja, ihr könnt natürlich dann anstatt des normalen 42ers, könnt ihr dann einfach unter den aktuellen Post eine Idee schreiben, die ihr vielleicht gerade habt oder so. Wie könnten wir die Community in den Podcast anders einbinden, als wenn wir jetzt sagen, sagt mal euren gruseligsten Horrorfilm oder der lustigste Haha-Film oder so, weißt du? Das, vielleicht gibt's da irgendwas, was wir noch nicht auf dem Schirm haben. Wir überlegen auf jeden Fall. Sollte uns nichts einfallen, sollte euch nichts einfallen, wird der 42er wahrscheinlich wieder zurückkommen irgendwie. Aber ja, wir nutzen immer unsere Special-Folgen für eine Rekapitulation und bisher ist uns leider nicht wirklich was Besseres eingefallen. Sind wir auch ehrlich zu euch, ne? Wir sind ja hier ein interaktiver Podcast und wir wollen euch hier mit integrieren, aber ja, gucken wir mal, wie wir es machen. Das ist der Punkt einfach.
Yes. So, das war's von uns. Guckt gerne wunderbare Filme. Wir machen das bis nächste Woche auch und dann hören wir uns Montag morgens, aber ganz früh wieder.
Ganz früh, ja, auf jeden Fall.
So.
Mach's du hast gut. Das versprochen, da müssen wir jetzt auch liefern.
Ja, hast versprochen. Bis dahin, Leute. Tschüssi.
Bis dann, ciao.